Ich bin Franzi, Bereitschaftsleiterin der Bergwacht Erlangen und ihr hört 7 gute Gründe, den Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen.
Im Januar 2019 habe ich in der Folge 2 Digitales Rotes Kreuz eine Vision formuliert und unter anderem gefordert. Erstens, wir brauchen eine zentrale Infrastruktur, die grundlegende Funktionen bereitstellt, die aber auch dezentrale Erweiterungen ermöglicht. Zweitens, es braucht eine gemeinschaftsübergreifende Fachgruppe zur Digitalisierung auf allen Ebenen. Und drittens, wir müssen über das Engagement in der Zukunft sprechen. Also, wie sieht es beispielsweise aus mit digitalen Mitgliedschaften? Über digitale Freiwillige und Ortsvereine haben wir in Folge 13 mit Alexander Hermeling gesprochen. Und heute spreche ich mit Stritti und Olli aus dem Bayerischen Roten Kreuz, denn die beiden waren daran beteiligt, dass meine ersten beiden Forderungen mittlerweile erfüllt sind. Wir sprechen ausführlich über die BRK-ID, mein.brk.de und alles drumherum. Ihr erfahrt etwas zur Historie, aber auch, wie ihr euch einbringen könnt, egal ob ihr einen technischen Hintergrund habt oder nicht.
Vorab zum Rotkreuzereignis des Monats aus der Enzyklopädie roterkreis.de. Am 8. Mai 1828 wurde Henri Dunant als Jean-Henri Dunant in Genf geboren. Der Jahrestag seines Geburtstags ist seit 1948 der seit 1984 sogenannte Weltrotkreuz- und Rothalbmondtag. Seine Mutter war Anne-Antoinette Dunant-Colladon und sein Vater Jean-Jacques Dunant. Henri Dunant hatte 2 Brüder, Daniel Dunant und Pierre-Louis Dunant, und 2 Schwestern, Marie Dunant und Anne-Sophie Dunant. Er starb am 30. Oktober 1910 in Heiden in der Schweiz und wurde in Zürich bestattet. Henri Dunant verarbeitete seine Erlebnisse in der Schlacht von Solferino 1859 in seinem Werk »Eine Erinnerung an Solferino« 1862. Zusammen mit dem intensiven Werben für seine Ideen führte das zur Gründung eines Ausschusses durch die Genfer Gemeinnützige Gesellschaft 1863. Aus diesem Ausschuss, dem Komitee der 5, ging das Internationale Komitee vom Roten Kreuz IKRK hervor und es initiierte das erste Genfer Abkommen, das Genfer Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde 1864.
Ich starte so, wie ich immer starte und frage, wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
Jawohl, mein Name ist Stefan Strittmatter, umgangssprachlich oder im Rotkreuzwesen eher bekannt unter Stritti. Ich sage immer so schön, Stefan sagt dann die Familie, wenn es ernst wird, oder die engsten Freunde. Ich komme eigentlich aus der klassischen Rotkreuz-Karriere heraus, übers Jugendrotkreuz gestartet, in meinem Heimatkreisverband in Lindau. Dort dann relativ glücklich im Roten Kreuz quasi eingelebt und zwischenzeitlich dann in die Bereitschaften gekommen. Bin da an der Basis nach wie vor aktiv in der Bereitschaft in Lindau tatsächlich. Darf zwischenzeitlich das Amt des Landesbereitschaftsleiters bekleiden und hier in Abstimmung mit den 5 Bezirken des Bayerischen Roten Kreuzes die Geschicke tatsächlich an hoher Stelle leiten, was die Bereitschaften angeht. Neben den Tätigkeiten, die ich im Ehrenamt bekleide, bin ich nebenher noch im Rettungsdienst tätig. Das hatte ich ursprünglich mal als Notfallsanitäter quasi haupterwerblich gemacht, bin zwischenzeitlich nicht mehr im Rettungsdienst, aber fahre aktiv quasi noch im Rettungsdienst und als Einsatzleiter Rettungsdienst und darf gemeinsam mit unserem zweiten Part heute quasi hier mit dem Oliver Welter parallel in der IT-Steuergruppe gemeinsam mit den ganzen anderen Gemeinschaften des Roten Kreuzes mich ein bisschen um die Koordinierung und das Zusammenwirken der IT-Systeme für die ehrenamtlichen Gemeinschaften bemühen.
Wie lange bist du denn schon dabei?
Gestartet habe ich tatsächlich 2003. Wenn ich das richtig im Kopf habe, so genau habe ich die Zahlen gar nicht im Kopf, aber es müsste 2003 gewesen sein im Jugendrotkreuz und dann halt ganz normal mit 16 Jahren in die Bereitschaften gewechselt und seitdem bin ich in den Bereitschaften zu Hause, genau.
Wie bist du denn damals dazugekommen?
Das ist tatsächlich, wenn man so sagen darf, genetisch veranlagt gewesen. Mein Vater war im Rettungsdienst tätig und dann war das relativ üblich, dass auch mal auf dem Sonntag irgendwie der Rettungswagen vor der Türe stand und man dann halt vielleicht gemeinsam mit dem einen oder anderen Kollegen damals noch Kaffee und Kuchen genossen hat. Und dann war das natürlich relativ naheliegend, dass man dann auch in die Fußstapfen reintritt. Ich glaube, mein Vater war das damals nicht ganz so recht anfangs, dass ich da ihn quasi covern möchte. Am Ende des Tages hat er das aber nicht verhindern können. Und ich bin jetzt glücklich, wo ich bin. Und ich glaube, er hat sich damit auch sehr gut zurechtgefunden.
Okay, sehr, sehr schön. Gegen alle familiären Widerstände trotzdem zum Roten Kreuz gegangen. Die ganzen anderen Sachen, die du so erwähnt hast, sind natürlich auch spannend und wären wahrscheinlich eine eigene Folge wert. Heute wollen wir aber ja uns vor allem auf das IT-Thema stürzen. Und den zweiten im Bunde hast du schon genannt. Und den frage ich genau dasselbe, nämlich wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
Ja, mit richtigem Namen Oliver Welter. Aber mir geht's genauso wie im Stritti. BRK sagt jeder eigentlich Olli zu mir. Bin in der Wasserwacht groß geworden, im schönen Kreisverband Dachau. Auch mich hat mein Vater irgendwie so im Alter von 12 ins Jugendtraining geschleift und da bin ich dann hängen geblieben. Nachdem ich immer schon jemand war, der Dinge verändern wollte oder Dinge gestalten wollte, hat es mich dann da irgendwann in die Ortsgruppenleitung gezogen. Dann war es nochmal Kreisleitung und mittlerweile bin ich auf der anderen Seite vom Tisch sozusagen als stellvertretender Vorsitzender der Wasserwacht Bayern. Auch auf der höchsten Ebene unseres schönen Verbandes tätig. Und ja, wie der Stritti schon sagte, sind wir das dynamische Duo der IT-Steuergruppe und versuchen hier seit einigen Jahren gesamtverbandlich was zu bewegen. Man auch sagen muss, ein Novum eigentlich. Ich mache das doch schon fast über 20 Jahre. IT im BRK oder eigentlich vielmehr gesagt IT in der Wasserwacht. Und habe jetzt mit Stritti eigentlich so ein passendes Gegenüber gefunden, der es in den Bereitschaften angezettelt hat. Und seit wir zusammenarbeiten, gibt es sowas wie eine gemeinsame ehrenamtliche Strategie, was das Thema IT angeht. Davor hat jeder so vor sich hingebastelt in seiner Gemeinschaft. Und ich glaube, das Outcome kann man jetzt durchaus schon sehen. Wie so oft im Roten Kreuz, wenn man es gemeinsam macht, wird es besser. Und von daher bin ich ganz froh, dass wir diese Konstellation jetzt gefunden haben.
Jetzt habe ich und das Thema quasi IT und zentrale Infrastrukturen, dezentrale Möglichkeiten und so weiter, das beschäftigt uns im Podcast auch schon ganz lange. Sogar in der Folge 2 des Podcasts habe ich quasi mal so eine Solo-Folge gemacht und so eine Vision skizziert, was ich gerne so hätte. Und ich kann schon mal verraten, so Spoiler-Alarm, vieles davon ist jetzt mit dem, was ihr mitbegleitet habt, eben auch erfüllt. Und weil das natürlich auch in einer Organisation wie dem Roten Kreuz und vielleicht kommen wir nachher noch auf das Thema Corona auch irgendwie ja Unterstützung braucht, nicht nur für Ehrenamtliche ist es quasi Einheiten, sondern natürlich auch fürs Hauptamt und viel Unterstützung findet halt heute einfach nur mal mit Hilfe von Software statt. Und wir haben, glaube ich, ich glaube, wenn man in Kreisverbände schaut, allein schon hat man ja schon irgendwie eine wilde Landschaft an IT-Infrastruktur. Und ich glaube, das, worüber wir heute sprechen wollen, ist ja BRK-ID. BRK steht dann in dem Fall für Bayerisches Rotes Kreuz und ID für sowas wie Identität. Und es gibt auch eine Seite dazu, die heißt meinbrk.de. Und ich wollte euch fragen, worum geht's denn jetzt da? Also worum geht's bei meinbrk.de? Worum geht's bei BRK-ID? Könnt ihr das irgendwie auf ein paar Sätze bringen?
Kann ich gerne machen. Die Eingangsfrage oder die Eingangsfrage, die man sich grundsätzlich stellen muss bei Systemen, die verwendet werden in einem Verband, der so groß ist wie das Bayerische Rote Kreuz, ist ja grundsätzlich die Niederschwelligkeit. Wie einfach kommen unsere Mitglieder an die Systeme dran, die sie brauchen, um ihre tägliche Arbeit zu gestalten? Und es muss grundsätzlich so sein, dass die Systeme, die man verwendet, auch tatsächlich eine Hilfe sind im Alltag. Eine Hilfe bei der Arbeit, die wir tagtäglich machen, weil es wird sich keiner im Bayerischen Roten Kreuz irgendwie finden, der sagt, ich habe jetzt Lust drauf, mich in verschiedenen komplizierten, nicht durchsichtigen Datenstrukturen und Systemen durchzukämpfen und da irgendwelche Bits und Bytes von rechts nach links zu schieben, sondern wir sind alles Rotkreuzer, weil wir Menschen helfen wollen. Menschen helfen in den verschiedenen Gemeinschaften mit ihren Ausprägungen und die ganzen Systeme, die wir haben, die sollen uns eigentlich unterstützen. Und im Ehrenamt hat man relativ schnell festgestellt, wir haben viele Systeme, wir sind sehr heterogen aufgestellt, nicht nur in der Breite der 73 Kreisverbände, die wir in Bayern haben, sondern auch tatsächlich in den genutzten Systemen draußen im Feld. Wir haben gewisse Quasi-Standards, wir haben gewisse Standards, die tatsächlich verbandlich vorgegeben sind. Die einfachen Helfer finden sich da drin aber gar nicht so gut zurecht, wie wir es vielleicht angenommen haben oder wie es in der Vergangenheit vielleicht angenommen wurde. Und speziell die Seite mein.bak.de ist dann tatsächlich aus rein ehrenamtlichen Kräften quasi entstanden, um dieses Gap, möchte ich es jetzt mal nennen, zu schließen, dass man den Helfern möglichst einfach die Möglichkeit gibt, zu den Diensten zu gelangen, die sie finden. In der Regel sind die Anwendungen, die eingesetzt werden, so gestaltet, dass sie für ihren Anwendungsfall recht gut passen. Und der Weg dahin hat sich in den meisten Fällen eher als den komplizierten Part des Ganzen quasi dargestellt. Es fängt an bei der Mitgliederverwaltung und hört vielleicht auf bei einem Dienst oder bei einer Anwendung, mit der ich meine alltägliche Arbeit im Roten Kreuz verrichte. Die zu finden ist ohne ein Lesezeichen aufgrund der kryptografischen Links oder der unaussprechlichen Anwendungsnamen oder auch der Missverständlichkeit gar nicht so einfach. Da hat man sich im Ehrenamt dann quasi die Mühe gemacht, aus, wie gesagt, rein ehrenamtlicher Kraft eine Seite zu gestalten, auf der die Dienste gemeinschaftsbezogen quasi dargestellt werden, die am häufigsten verwendet werden oder die eine sehr hohe Durchdringung durch ganz Bayern haben. Gestartet ist das Ganze tatsächlich damals innerhalb der Wasserwacht. Die waren im Vergleich zu den anderen Gemeinschaften mit der Konstituierung einer IT-Gruppe etwas früher dran oder besser organisiert, egal wie man es nennen möchte. Am Ende des Tages können wir, glaube ich, heute behaupten, dass alle davon einen Nutzen tragen. Die Wasserwacht hat damals die Seite quasi aufgebaut für sich und mit dem Etablieren einer IT-Steuergruppe hat man dann sich quasi dazu committed, in Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Programmiererinnen, Programmierern und Unterstützern, die das Ganze bei der Wasserwacht betrieben haben, dass man diese Seite dann quasi auf die Gemeinschaften ausweitet. Und heutzutage ist es tatsächlich schon so weit vorangeschritten, dass auf dieser mein.bak.de-Seite nicht nur die Gemeinschaften und ihre entsprechenden Anwendungen eine Heimat gefunden haben, sondern auch im Hauptamt hier die ein oder andere Anwendung reingefunden hat. Weil auch im Hauptamt gibt es natürlich Anwendungsfälle, Webanwendungen, die eigentlich durch ganz Bayern komplett vertreten sind. Und da kann man natürlich dann so ein System wie mein.bhk.de wunderbar gemeinsam für alle im ganzen Bayerischen Roten Kreuz verwenden.
Okay, das heißt, mein.bhk.de, die Webseite, die sammelt vor allem quasi an einem zentralen Ort alle Dienste, die verfügbar sind und nutzbar sind. Und jetzt war ja quasi der zweite Begriff, über den ich schon gesprochen habe, war BHK-ID. Wie ist das dann? Ist das dann ein Service, der dort auch angeboten ist? Ist das vielleicht ein spezieller Service? Womit hat es damit auf sich? Olli vielleicht?
Ja, die BHK-ID ist letztlich, er wächst genau daraus, dass wir eben nicht die eine Rotkreuz-Anwendung haben, mit der wir alles tun, sondern dass eben unser Anwendungswesen über viele kleine Tools verstreut ist. Und ja, jeder kennt das. Ich habe da ein Passwort, ich habe hier ein Passwort, ich habe dort ein Passwort. Naja, manche haben dann überall das gleiche Passwort, obwohl es verschiedene Anwendungen sind, was aus Security-Sicht natürlich ein Problem ist, weil wird es irgendwo gehackt, ist man überall drinnen. Und daraus entstand dann eben die Idee, lass uns doch einfach ein sogenanntes Single Sign-On bauen. Also sprich, ich habe ein Passwort für das BHK, das in allen meinen Anwendungen funktioniert, die ich benutzen kann oder benutzen muss. Und dann haben wir das aufgebaut. Man muss an der Stelle sagen, die Technik schreitet hier auch sehr schnell voran im Internet oder in der Software generell. Viele kennen das ja vielleicht, das gibt es ja schon die letzten 10 Jahre, anmelden mit Google, anmelden mit Facebook, anmelden mit Amazon. Das ist der gleiche Service, der dahinter steht. Jetzt heißt es halt anmelden mit meiner BHK-ID und ich habe den großen Vorteil, einmal meinen Benutzernamen merken, einmal mein Passwort merken. Und ich kann mich auf diesen ganzen Seiten, die hier angebunden sind, sofort damit anmelden und einloggen. Wir haben das Ganze dann so weit sogar bringen können, auch mit der Unterstützung der hauptamtlichen Kollegen in der IT-Abteilung, dass wir nicht mal sagen mussten, da muss wieder jemand zu Fuß irgendwelche Daten eintippen und das registrieren, was bei 250.000 Mitgliedern im BRK halt auch ein bisschen schwierig wird, sondern wir haben direkt die Mitgliederdatenbank des BRKs, die von allen 73 Kreisverbänden genutzt wird, an die BRK-ID angebunden und haben jetzt den sehr großen Luxus, muss man ganz ehrlich sagen, wenn ein Sachbearbeiter oder ein ehrenamtlicher Leitungskraft vor Ort ein neues Mitglied aufnimmt, ein paar Basisdaten in der Mitgliederverwaltung hinterlegt, die E-Mail-Adresse ist da das zentrale Element, wird automatisch die BRK-ID erstellt und das Mitglied bekommt eine E-Mail mit Hallo, willkommen im Roten Kreuz. Deine BRK-ID ist 700123456. Bitte klicke hier auf den Link, um ein neues Passwort für deine BRK-ID zu erstellen. Und in dem Moment, wo er das getan hat, kann er sich damit sofort in unserem IMS, das ist das zentrale Dokumentenmanagementsystem, anmelden. Er kann sofort den BRK-Chat benutzen. Er kann sofort den Lerncampus benutzen. Das ist unsere E-Learning-Plattform, die wir mit dem DRK zusammen betreiben. Und somit ist es nicht mehr mit, da ist ein Neumitglied, kannst du dir mal Zugang geben in dem Tool A oder in Tool B und ich habe mein Passwort vergessen und meine Mailadresse stimmt nicht mehr, ich bin doch jetzt von T-Online nach GMX umgezogen. Und wenn man sich das so anschaut, was da über die Jahre an Zeit verbraten wurde bei ehrenamtlichen Leitungskräften oder ich sage jetzt mal Menschen, die das getan haben, glaube ich, können wir hier massiv ehrenamtliche Stunden einsparen. Und wie das der Stritti vorher gesagt hat, wir sind ja im BRK, weil wir Menschen helfen wollen. Und nicht, weil wir Sonntagabend 4 Stunden IT machen möchten. Und das war letztlich die Motivation hinter der BRK-ID. Und ich glaube, auch wenn es ein bisschen nach Eigenlob vielleicht riecht jetzt, wir haben keinen schlechten Job gemacht. Wir haben Stand heute, glaube ich, so um die 20.000 aktivierte BRK-IDs draußen. Und es werden jeden Tag mehr.
Ja, ich glaube, genau. Die Frage ist ja, du hast ja gesagt, fangen wir mal anders an. Also ich glaube, ja, man kann sagen, gut, dass es das jetzt gibt. Und die Frage, die sich dann natürlich anknüpft, auch weil du es selber vorhin angesprochen hast, Olli, dieses Prinzip des sogenannten Single-Sign-Ons, also dass ich einen Account habe und mich bei ganz vielen Services anmelde, das ist ja nichts besonders Neues. Das gibt's ja da draußen schon länger. Du hast die großen Anbieter angesprochen. Was waren vielleicht die Herausforderungen auch, das bei uns auszurollen und dann quasi auch in die breite Fläche zu bringen?
Naja, die Herausforderung, das BRK ist sehr föderal und es gibt wenig zentrale Strukturen und wenig zentrale Tools, auf die man zurückgreifen kann. Im Ehrenamt leider noch viel weniger als im Hauptamt. Und dazu kommt das, glaube ich, der Rotkreuzler, aber das ist, glaube ich, eher typisch deutsch und nicht typisch rotkreuzlerisch, immer erstmal Bedenken hat, wenn sich Dinge ändern. Und da hat man halt immer so gewisse Vorbehalte. Und das waren so die größten Hindernisse mit, warum brauche ich denn das? Und ich habe doch einen Zugang und schon wieder was Neues. Und vor allem diese schon wieder ein Tool mehr, ist uns in der Anfangszeit sehr oft entgegengeschlagen. Wenn man den Leuten dann erklärt hat, ja, es ist ein Tool mehr, das du jetzt hast, aber wenn du das einführst, kannst du 5 andere Sachen vergessen, hat dann bei den Leuten zum Umdenken geführt. Es war die letzten 1,5 Jahre viel Überzeugungsarbeit notwendig. Wir sind tatsächlich relativ viel auf Veranstaltungen gewesen, zum Großteil virtuell, teilweise in Präsenz, auf Bezirkstagungen, auf Landestagungen, haben versucht, den Leuten klar zu machen, was unser Ziel ist, warum das Ziel ist und warum wir glauben, dass es notwendig ist. Wir hatten erst heute Morgen ein Teams-Meeting mit den IT-Koordinatoren der Kreisverbände, also mit den hauptamtlichen Verantwortlichen der lokalen IT. Und da war es dann genau das Gleiche. Die einen haben schon gefragt mit, was können wir noch alles damit machen? Und wir haben schon alle Leute dabei. Und die anderen fangen dann an, Fragen zu stellen. Ja, müssen wir das denn überhaupt machen? Und was bringt uns das denn alles? Also es ist sehr schwierig, den Leuten den Nutzen aufzuzeigen. Und es dauert manchmal ein bisschen, aber wenn man dann mal, sage ich, die Hürde geschafft hat, dass die Leute sehen, dass sie einen persönlichen Benefit davon haben, dann sind eigentlich alle begeistert und gehen dann den Weg auch zumindest zum großen Teil mit.
Jetzt ist euer Fokus ja, oder liegt euer Fokus ja auf den ehrenamtlichen Strukturen, aber ihr habt auch gesagt, Das Hauptamt, ist das jetzt auch schon komplett über BRK-ID angebunden und kann das die Services quasi auch nutzen?
Nahezu. Wir haben das Hauptamt jetzt Mitte Dezember angefangen auszurollen. Mhm. Das Problem für alle, die nicht so tief im BRK drin sind wie wir zwei, die hauptamtlichen Daten werden nicht in der gleichen Datenbank verwaltet wie das Ehrenamt. Also es gibt hier eine eigene Personalbuchhaltung oder Personalverwaltungssoftware. Dazu kommt das große Problem, dass etwa ein Drittel der hauptamtlich Tätigen im BRK sind auch im Ehrenamt. Und unser Ziel war es ja nicht, eine BRK-ID für den hauptamtlichen Stritti und für den ehrenamtlichen Stritti zu haben, sondern wir wollten eine BRK-ID für den Stritti haben. Und diese Daten zusammenzuführen war nicht ganz einfach, ist es heute noch nicht. Aber wir sind dabei, das zu tun. Aktuell läuft es so, dass wir alle hauptamtlichen Mitarbeiter, die vor dem 15. Februar im BRK angefangen haben zu arbeiten, mit einer BRK-ID ausstatten konnten. Dieser Stichtag liegt einfach daran, dass der Prozess für das Anlegen aus der Personalbuchhaltung noch nicht automatisch funktioniert. Hier müssen wir uns noch manuell behelfen. Das wird hoffentlich sich in den nächsten Wochen verbessern, sodass auch hier eine komplette Automatisierung stattfindet. Aber so gesehen, ja, ein Großteil der Hauptamtlichen kann das System heute schon nutzen. Wenn eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist in der Personalbuchhaltung und sich die Leute dann entsprechend auch selber dazu motivieren, ihre ID zu aktivieren.
Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage irgendwie so für den interessierten Zuhörer, Zuhörerin, was steckt denn da technisch dahinter? Also was braucht es, damit BRK-ID läuft an Komponenten, an Software? Was setzt ihr da vielleicht auch ein? Könnt ihr dazu ein bisschen was sagen? Vielleicht Stritti.
Ja, sehr gern. Ich will jetzt nicht zu tief reingehen, weil ich glaube, das wäre dann eher eine Folge Tech Talk.
Ich hätte nichts dagegen, aber ich glaube, die HörerInnen schalten dann irgendwann ab.
Ja, da muss man tatsächlich realistisch sein. Da erwischt man sich auch selber dann relativ schnell und gerne, dass man da an der einen oder anderen Stelle tatsächlich zu tief reingeht. Am wichtigsten ist uns an der Stelle, wenn wir so in die Technik einsteigen, dass die Menschen auch verstehen, was dahinter steckt. Und ich glaube, das kriegen wir jetzt halt relativ gut mit einem kleinen Überblick hin. Wie es der Olli schon gesagt hatte, ist uns wichtig gewesen, dass wir von dem manuellen Eingriff Abstand nehmen. Also, dass es niemanden gibt, der auf der Landesebene sich hinsetzen muss und einem Martin oder einem Olli beispielsweise irgendwelche Zugänge ausstellen muss, sondern die Zugänge sollen zentral mit Daten, die wir schon haben, erstellt werden und die Selbstständigkeit der einzelnen Gemeinschaften in den Kreisverbänden, die muss erhalten bleiben. Der Olli hat es schon kurz ausgeführt. Wir haben im Prinzip zwei Datenquellen. Das ist einmal die ehrenamtliche Datenbank und das ist einmal die hauptamtliche Datenbank. Fürs Ehrenamt, das ist jetzt sehr BRK-spezifisch, steckt da die FEWA oder eFEWA-Software der Firma Grün dahinter. Und im Hauptamt steckt da tatsächlich die Mitarbeiterdatenbank aus dem HR von Sage dahinter. Also wir haben quasi diese zwei Datenquellen. Über die Datenzusammenführung hat der Olli ja schon mal ganz kurz was geschafft oder geredet. Und wir haben zwischen diesen zwei Datenbanken eine Verteillogik-Software, möchte ich es jetzt mal nennen. Das ist ein hochpotenter Kafka-Server für die Techies unter uns, der letztlich das Änderungsdelta aus der ehrenamtlichen und das Änderungsdelta aus der hauptamtlichen Datenbank verarbeitet und dann anhand dieses Deltas, der Veränderung der Daten, die sich ergeben haben, nächtlich quasi einen Abgleich macht und dann die angebundenen Softwarebestandteile, die in dem Gesamtkonstrukt der Datenverteilung quasi berücksichtigt sind, mit den notwendigen Daten geschickt. An der Stelle ist logisch, dass wir nicht allen Software-Teilen, die angebunden sind, alle Informationen schicken. Als kleines Beispiel haben wir eine Software, die die Führerscheinkontrolldaten beispielsweise in einigen Kreisverbänden beheimatet, will ich jetzt mal sagen. Die schickt quasi Daten rein, die dann in die Mitgliederverwaltung vom DRK-Server beispielsweise gehen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Anwendungen wie zum Beispiel das Informationsmanagementsystem, was schon mal angesprochen wurde, unser IMS, das natürlich ein bisschen mehr braucht wie das reine Datum, Führerscheinkontrolle, wurde heute absolviert. Da werden dann entsprechend ein, zwei Datensätze mehr übertragen, wie beispielsweise Vorname, Nachname, aktuelle E-Mail-Adresse, solche Dinge. Dieser Abgleich zwischen diesen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Datensätzen und das daraus entstandene Delta, das findet, wie gesagt, immer nachts statt. Technisch könnte dieser Zwischenserver das Ganze auch live abbilden. Da sind wir aber ein bisschen reglementiert anhand der Schnittstellen, die wir quasi verwenden. Und mit diesem Delta werden dann quasi die Drittsysteme quasi mit Daten versorgt, je nach Breite der Daten, die quasi benötigt werden. Und so verteilen wir quasi letztlich die Daten aus diesem grundsätzlichen Datenstamm nach dem Dublettencheck, der schon kurz angesprochen wurde, erstellt sich dann in der Konsequenz quasi auch die BHK-ID. Die BHK-ID vergleiche ich immer ganz gern mit einem digitalen Schlüsselbund. Die Ausstellung dieser Schlüssel soll natürlich so erfolgen, dass es pro Person quasi nur eine digitale Identität, einen digitalen Schlüssel gibt. Und dieser Schlüssel dann aber auch immer richtig heißt. Sprich, wenn einer unserer Mitarbeitenden oder unserer Mitglieder seinen Namen ändert, dann würde diese Veränderung, wenn die aus den Quelldaten kommt, nächtlich in diesen Synchronisationsserver reingehen, verarbeitet werden, dann ausgespielt werden an beispielsweise das IMS und an die BHK-ID. Und dann steht der korrekte Nachname oder der korrekt geänderte Vorname oder gegebenenfalls die geänderte E-Mail-Adresse auch in den entsprechenden Drittanwendungen drin. Wenn man sich das vorstellt, in welchen Größenordnungen wir da unterwegs sind, kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Von heute Morgen haben wir tatsächlich das Ganze mal kurz zusammengerechnet im Monitoring und wir kommen auf weit über 70.000 veränderte einzelne Datensätze innerhalb von 14 Tagen. Also nicht einzelne Felder, die verändert wurden, sondern tatsächlich weit über 70.000 Akten, bei denen irgendeine Veränderung vorgenommen wurde innerhalb der letzten 14 Tage. Es kann natürlich sein, dass da eine Akte ein, zwei oder dreimal durchgegangen ist, wenn da entsprechend mehr Traffic oder mehr Veränderungen drauf war. Aber das sind tatsächlich die Größenordnungen von Daten, in denen wir uns bewegen. Und man muss das natürlich immer ein bisschen gegenüberstellen. Das wären alles Veränderungen, wenn wir die Daten quasi auf Stand halten wollen würden, die wir ehrenamtlich oder hauptamtlich erbringen müssten, um unsere tagtäglichen Systeme am Laufen zu erhalten mit den korrekten aktuellen Daten.
Okay, das heißt, nochmal kurz zusammengefasst, wir haben auf der einen Seite haben wir einzelne Dienste und die können quasi BHK-ID anbinden, damit die keine eigene Benutzerverwaltung haben. Und wenn ich jetzt neu ins Rote Kreuz komme, dann kriege ich die BHK-ID quasi mit der Anmeldung automatisch, jetzt vereinfacht gesagt. Und die BestandsrotkreuzlerInnen, die haben jetzt quasi in diesem Anlauf oder im Onboarding-Prozess quasi nach und nach alle ihre BHK-ID bekommen. Jetzt würde mich interessieren, Olli, vielleicht, was gibt es denn da zum Beispiel für Dienste? Also was kann ich, wenn ich jetzt zum Beispiel du bist ja bei der Wasserwacht, dann hast du vielleicht da einen besseren Einblick, wenn ich jetzt bei der Wasserwacht bin, was gibt es denn da für Dienste, die ich jetzt zum Beispiel dann mit meiner BHK-ID nutzen kann?
Naja, einer der zentralen Services, aus dem letztlich auch die Historie herkommt, ist eben der DRK-Server, der ja jetzt im Mai letzten Jahres ausgerollt worden ist für, ich sage jetzt mal, maßgeblich Dienstplanung, Dienstabrechnung und Ressourcenplanung im BRK. Das war etwas, was bis dato mit anderen Systemen dezentral gelöst wurde und jetzt eben in der zentralen Software funktioniert. Und da war es halt eben wichtig, einen Bestand zu haben, damit alle Leute reinkommen und man dann nicht mehr anfangen muss, Daten extra zu pflegen. Das ist auch das System, wo, sage ich mal, der Großteil der Informationen aus der Mitgliederdatenbank tatsächlich repliziert wird. Also als Beispiel, ich bin Bootsführer hier in der Wasserwacht in Dachau und dass ich Bootsführer bin, ist natürlich auch für die Dienstplanung relevant, damit ich dann ein Boot fahren kann, wenn ich Wachdienst habe. Und diese Information wird an der Stelle dann auch über diesen Datenbroker in der Mitte an den DRK-Server übertragen. Das ist, sage ich mal, unser größtes System, das wir angebunden haben. Das ist eben schon mehrfach genannte IMS-System, ist auch ein sehr gutes Beispiel. Einen Zugang zum IMS hat tatsächlich seit Start dieses Systems vor über 10 Jahren auch jeder Ehrenamtliche schon gehabt. Aber man musste sich ein eigenes Passwort dort setzen, man musste sich dort selber registrieren. Die E-Mail-Adressen wurden nicht übertragen aus der Mitgliederdatenbank. Und so ist dieses System im Ehrenamt niemals wirklich angekommen oder an vielen Stellen nicht angekommen. Auch das haben wir jetzt angebunden. Und wenn ich den Leuten jetzt sage, ich schicke dir kein Dokument wie eine Ausbildungsvorschrift oder irgendein Formblatt für irgendeinen Antrag, das sich ja ändern kann, sondern ich schicke den Leuten den Link zum IMS-Dokument und dann kommt die Frage, ja, wie melde ich mich da jetzt an? Die Frage gibt es nicht mehr, weil auf der Anmeldeseite vom IMS ist unten jetzt einfach ein Knopf, wo steht mit BRK-ID anmelden und den kennt mittlerweile jeder im BRK. Das heißt, ich habe ein System, das für den tägliche Arbeit wäre übertrieben, aber ein System, das für den sagen wir, Verwaltungsprozess im BRK wichtig ist, hier einfach schon mit angebunden. Und das, glaube ich, bringt uns beim Thema Kommunikation und letztlich als Leitungskraft gesehen auch, ich sage jetzt mal, Führung von Mitarbeitern oder von Mitgliedern ein ganzes Stück weiter, weil man eben nicht mehr darüber nachdenken muss, kann ich es nutzen, kommen die Leute dahin. Mhm. Lerncampus hatte ich vorher schon gesagt, unsere E-Learning-Plattform, da ist das Gleiche. Ich schicke den Leuten halt ein E-Learning und sage, Leute, Arbeitssicherheitsbelehrung steht wieder an, muss man ja auch machen. Oder Fortbildung für Bootsführer oder Rettungsschwimmerausbilder oder was wir nicht nur alles in unserem schönen Verband alles haben. Ja, wie komme ich denn da hin? Muss ich mich da anmelden? Früher war der Prozess, man musste sich ein Konto anlegen. Das Konto musste dann von einem Kreisverband bestätigt werden, damit ja eben sich nicht Hinz und Kunst dort anmelden kann, weil das ja eine geschlossene Rotkreuz-Plattform war. Auch das hat sich erledigt. Habe ich eine BRK-ID, habe ich automatisch Zugang zum Lerncampus. Mhm. Das sind jetzt keine, mag der eine oder andere sagen, naja, ist jetzt kein riesengroßer Schritt, aber ich finde schon, dass es ein sehr großer Schritt gewesen ist. Weitere haben wir so kleinere Tools. Ist auch vielleicht ein gutes Projekt. Eine ehrenamtliche Arbeit ist BRK-Wettbewerbe. Gerade im Jugendbereich gibt es jedes Jahr sehr viele Wettbewerbe. Da hat sich ein Kollege aus der Wasserwacht Augsburg auch mal hingesetzt, vor Jahren schon, und hat so ein kleines Webtool gebaut, wo man sich zu Wettbewerben anmelden kann und seine Wettbewerbe verwalten kann. Auch der hat bis jetzt seine Userdaten zu Fuß gepflegt. Der hat sich an die BRK-ID angedockt und braucht sich jetzt nicht mehr darum kümmern, dass er den Leuten Passwörter zuschickt oder Passwort-Reset macht oder sonst irgendwas, sondern kann nun auch davon profitieren, dass wenn jemand vorbeikommt, der eine BRK-ID hat, ist das auf der einen Seite ganz sicher ein Rotkreuzler und auf der anderen Seite, ich weiß, wie der heißt, ich habe seine Mailadresse. Wenn er seine Mailadresse morgen ändert, kommt das automatisch mit und somit fällt auch an der Stelle wieder Datenpflege weg. Das sind, glaube ich, so die zentralen Systeme, die wir momentan bespielen. Es gibt noch viele, viele kleine andere, die aber, sage ich mal, nur Inselcharakter haben. Und ja, was ich total vergessen habe jetzt an der Stelle natürlich, ist unser Riesenprojekt hinter meinbrk.de. Außer dieser Startseite, die man da hat, um sich in seinem BRK-Leben zurechtzufinden, gibt es etwas, das von zwei sehr Fleißigen auch initial aus der Wasserwacht angefangen wurde. Den PDF-Generator oder mittlerweile Dokumentengenerator im BRK. Jeder kennt das, obwohl wir eigentlich digital leben wollen, gibt es immer noch einen Haufen Papierkram. Man braucht Urkunden für den Rettungsschwimmkurs, man braucht Lehrgangsanmeldungen, man braucht Schilder für Fahrzeuge, Visitenkarten oder Tischaufsteller. Dafür gibt es mittlerweile eine Plattform, auf der man sich CI-konform alle Arten von Drucksachen erstellen lassen kann. Also so wie man das vielleicht von Flyer Alarm oder Flyer Pilot, um jetzt mal zwei zu nennen, kennt, wo man sich am Bildschirm irgendwie mit so einem Webdesign, mit so einem webbasierten Design-Tool seine Postkarten zusammenbauen kann, haben wir ein Tool, um alle möglichen Arten von Drucksachen im BRK erstellen zu können. Und auch da hängt die BRK-ID dran. Da kommt neben der Anmeldung auch noch mit, in welcher Gemeinschaft bin ich tätig, in welchem Kreisverband bin ich tätig. Der wählt das dann entsprechend aus. Da kann man dann eben sich seine Visitenkarten eben drucken mit seinem eigenen Namen drauf. Und auch das ist letztlich etwas, das sich seit diese IT-Gruppe zusammengefunden hat, etwas vergrößert wurde, rasant gewachsen ist, wo sich auch die Kollegen von den anderen Gemeinschaften, also Maskis Jugendrotkreuz und die Wohlfahrtssozialarbeit mit einbringen. Die Bergwacht als unsere fünfte Gemeinschaft ist ja aufgrund ihrer eigenen Struktur leider immer ein bisschen außen vor. Aber selbst mit denen haben wir mittlerweile gute Kontakte und wollen auch die mit in die BRK-ID integrieren, so dass wir es hoffentlich schaffen, tatsächlich einen Werkzeugkasten und eine Plattform bereitzustellen, die für jeden, der ein, wie sagt der Nico immer, ein rotes Plus auf der Brust haben, tatsächlich auch einen Mehrwert bietet.
Jetzt nochmal ganz kurz zu den Diensten. Also du hast ein paar Beispiele genannt, wie zum Beispiel den Lerncompass. Da vielleicht auch für die HörerInnen, wir haben über den Lerncompass mal in der Folge 102 gesprochen. DRK-Server hast du genannt in der Folge 55. Und das IMS, also so eine Art Dokumentenmanagementsystem. Oder kam ursprünglich, glaube ich, aus der Ecke Qualitätsmanagement. Das sind jetzt Systeme, die kann man, glaube ich, zusammenfassen. Das ist Software, die werden von Softwareherstellern zur Verfügung gestellt, meistens auch betrieben. Mit denen haben wir ja erstmal nichts zu tun, außer dass wir die nutzen. Und auf der anderen Seite hast du jetzt Beispiele genannt, wie zum Beispiel den Dokumentengenerator oder auch diese Wettbewerbslösung. Das sind quasi Eigenentwicklungen, die im Verband entstanden sind und die jetzt quasi, was alle gemeinsam haben, ist quasi, man kann sie jetzt nutzen, man braucht nur eine BRK-ID dazu. Habe ich das so grob richtig zusammengefasst?
Ja, genau so ist es.
Okay, weil dann gibt es noch Services, die ich auch interessant finde, weil nämlich gerade das Thema Kommunikation eins ist, das im Roten Kreuz natürlich auch eine wichtige Rolle hat. Und darf, glaube ich, auch nicht unerwähnt bleiben, der BRK-Chat. Was könnt ihr dazu vielleicht erzählen? Was ist da, was habt ihr da auf die Beine gestellt? Und was ist vielleicht da auch eine Herausforderung gewesen, Stritti?
Ja, sehr gern. Wir schweifen ein bisschen in die Historie nochmal ab, nur ganz kurz. Beim Thema Kommunikation ist es ja immer so, dass wir uns da mit Daten oder in Datenbereichen bewegen, die personifizierte Daten und entsprechende Inhalte beinhalten. Und durch die Datenschutzgrundverordnung, die in der EU entsprechend in Kraft getreten ist und auch schon davor mit den ein oder anderen Regularien rechts und links davon, ist es einfach schwierig, Kommunikationsmedien zu nutzen, die A, Server verwenden, die sich nicht in Deutschland befinden oder nicht im direkten Zugriff der EU und bei denen nicht hundertprozentig transparent ist, wohin denn tatsächlich die Daten gehen. Und so ist es einfach in verschiedenen Bereichen zu der Anforderung gekommen, dass man eine Kommunikationsplattform hat, bei der man den Datenschutzbelangen gerecht wird und auf der anderen Seite aber auch tatsächlich so einfach und niederschwellig quasi den Zugriff gestalten kann, dass er auch tatsächlich genutzt wird. Ich glaube, wir können an der Stelle behaupten, dass jeder von uns und von den Zuhörern da draußen irgendwelche WhatsApp-Accounts besitzt. Ausnahmen bestätigen die Regel, das ist wie immer im Alltag, aber ich glaube, jeder verwendet kommerzielle oder nicht auf den ersten Blick kommerzielle Anwendungen, bei denen wir verschiedene Kommunikationskanäle wissentlich oder unwissentlich bespielen, bei denen die Daten nicht hundertprozentig transparent sind und wir bei manchen Daten auch tatsächlich nicht die Hoheit haben. Und als Verband in der Größenordnung des Bayerischen Roten Kreuzes ist es aber zwingend notwendig, dass wir über die Dinge, die wir kommunizieren und die Dinge, die wir miteinander teilen, die Datenhoheit haben. Und wir an der Stelle tatsächlich datenschutzkonform und möglichst niederschwellig quasi ein Kommunikationsmedium haben, mit dem wir im Alltag umgehen können. Jetzt ist es so, dass man sich dem Problem sowohl im Haupt- als auch im Ehrenamt bewusst gestellt hat, bereits vor Jahren, und dann eine sehr umfangreiche und detaillierte Marktanalyse eigentlich betrieben hat, was es denn an Möglichkeiten gibt, um eben den ganzen Anforderungen sowohl funktionell als auch, ich sage jetzt mal, reglementorisch gerecht zu werden. In Abstimmung mit der IT-Steuergruppe im Hauptamt, der IT-Steuergruppe Ehrenamt, dann auch der Geschäftsführerkonferenz, hat man sich dann auf ein Produkt im Prinzip geeinigt, das ein relativ sicheres Kommunikationsmedium darstellt und die Anforderungen des Verbandes und vielleicht auch die Anforderungen, die der Verband perspektivisch haben wird, möglichst umfangreich quasi erfüllt. Ganz konkret ist man da dann auf ein Projekt der BWI-IT gestoßen. Das ist quasi die IT-Software-Bude der Bundeswehr, könnte man sagen, die den Bundesmessenger auf der Plattform von Matrix Chat quasi zur Verfügung stellen. Und diese Server, wo der Chatdienst quasi drauf läuft, den entsprechenden Anforderungen sowohl datenschutzrechtlich als auch funktionell gerecht werden können. Die Umsetzung bedarf dann natürlich der Abstimmung der ganzen Funktionsträger und Bedarfsträger, die wir bei uns im Verband haben. Und wenn man da anfängt zu gucken, was hätten wir denn gerne, dann stellt man da relativ schnell fest, dass wir alle relativ gute Einkäufer sind, solange wir nicht auf den Warenkorb oder den Preis darunter gucken müssen. Deswegen hat man den Funktionsumfang auch beim BHK-Chat entsprechend so gewählt, dass es funktional das abbildet, was wir in der Realität tatsächlich verwenden, aber am Ende des Tages auch finanziell zu unserem Geldbeutel passt. Das Allerwichtigste, was wir bei allen Diensten, die wir veröffentlichen oder betreiben, berücksichtigen aus Sicht des Ehrenamts und des Hauptamts ist, dass wir die Zugänglichkeit realistisch halten. Und in Bezug auf ein Kommunikationsmedium heißt realistisch halten, dass eigentlich jeder dran teilhaben muss oder dran teilhaben darf. Bedeutet, wir brauchen eine Lösung, die für den gesamten Verband passt, wo Ehrenamtliche reinkommen, wo Hauptamtliche reinkommen, die Datenschutzbelange passen, die Funktionen passen. Und da sind wir tatsächlich bei diesem Bundesmessenger fündig geworden. Bedeutet ganz konkret, dieser Bundesmessenger kann Sprachnachrichten, der kann Textnachrichten, der kann Videomaterial, der kann Bildmaterial versenden, der kann Einzelchats, also von Person zu Person, und der kann Gruppenchats abbilden. Und das war so die Anforderung, die man gestellt hat. Zusammen natürlich wieder mit dem Hinblick dahingehend, dass wir die 250.000, 300.000 Mitglieder und hauptamtlich tätige Personen nicht von Hand an oder anlegen müssen im System. Das ist eine relativ einfache Hochrechnung. Wenn wir sagen, wir müssen pro Person, die bei uns tätig ist, 30 Sekunden aufwenden und wir haben 250.000 an Nutzern, dann kann jeder sich ganz grob im Kopf überschlagen, dass wir dabei weit über 100.000 Stunden Pflegeaufwand quasi landen würden, um irgendwelche Daten reinzukriegen. Und dieser Bundesmessenger, der dann quasi unter dem, ich nenne es jetzt einfach mal Produktname BRK-Chat, im BRK seine Heimat gefunden hat, der bietet eben die Möglichkeit, dass wir genau diese Technologien, die wir jetzt halt auch am Anfang des Podcasts quasi besprochen hatten, einbinden können. Also, dass wir den Login mit einer BRK-ID machen können, dass wir Daten und also nicht inhaltliche Daten, sondern quasi Chaträume über die bestehenden Strukturen, die wir haben, automatisiert anlegen können. Und so ist man quasi dann auf diesen BHK-Chat letzten Endes gekommen.
Mhm. Jetzt ist es so, ich nutze ihn tatsächlich gerade mit einem anderen Client, weil das Ganze baut ja auf, glaube ich, auf dem Matrix-Protokoll. Gibt es da irgendwelche Einschränkungen, wenn man quasi einen anderen Client nutzt? Ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich glaube, Fluffy oder so ähnlich. Mhm. Oder warum habt ihr euch jetzt zum Beispiel für den Bundesmessenger entschieden?
Ja, also das Produkt, das wir einsetzen, ist tatsächlich der Bundesmessenger, also das Matrix an sich für die Hörerinnen, die nicht so tief im Thema drin sind, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass es der Großteil sein wird. Ich war es persönlich auch nicht, bevor ich mich mit dem Thema nicht beschäftigt hatte, ist im Prinzip ein Open-Source-Produkt, das diese Chat-Kommunikation darstellt. Und der Bundesmessenger ist quasi davon ein Abkömmling, könnte man sagen, der speziell von der BWI-IT, also der Softwarebude der Bundeswehr, für den gehärteten Einsatz ausgelegt wird, könnte man sagen. Mhm. Und dieser Messenger-Dienst, dieser BRK-Chat an sich, kann man sich ähnlich vorstellen wie einen E-Mail-Server. Meine E-Mails kann ich auf einem Handy abrufen mit der E-Mail-App A, B oder C. Und am PC kann ich es auch mit Outlook machen, kann es mit Thunderbird, mit irgendwelchen anderen Mailprogrammen quasi abrufen. Und so ist es bei dem BRK-Chat quasi auch. Der Matrix-Server an sich ist ein technischer Standard, der eben entsprechend gehärtet ist, weil er Open Source ist, weil der Quellcode entsprechend einsehbar ist, der aber eben auch von vielen verschiedenen Clients genutzt werden kann. Wir im BRK supporten ganz explizit nur den Element X-Client und den Bundesmessenger X-Client plus die Webanwendung für die Personen, Kolleginnen und Kollegen da draußen, die am Rechner quasi den BHK-Chat nutzen wollen, aus einem ganz einfachen Grund. Wir können den Support nicht für alle verschiedenen Chat-Clients oder Applikationen zur Verfügung stellen. Zum einen, weil wir sie dann alle wie unsere eigene Jackentasche kennen müssten, um anderen entsprechende Hilfestellungen bieten zu können. Zum anderen aber auch, weil der technische Standard zwar definiert ist, aber nicht jeder Client alle technischen Neuerungen und alle technischen Gegebenheiten gleich berücksichtigt. Bedeutet, wir müssen gucken, dass wir möglichst alle mit dem gleichen Client, mit der gleichen Software, dem BHK-Chat verwenden, dass wir auch gegenseitig Hilfestellung geben können, dass wir von den gleichen Funktionen sprechen, von der gleichen Handhabung. Technisch würde es funktionieren, dass du beispielsweise den Fluffy-Chat als Client an dem BHK-Chat anbindest, aber spätestens, wenn es zu Problemen kommt, die, das führe ich gleich nochmal ein bisschen weiter aus, nicht nur dich betreffen, sondern vielleicht auch andere betreffen, hört halt der Support-Fall auf. Und bei den Problemen, die nicht nur dich betreffen, sondern auch andere, wird es an der einen oder anderen Stelle vielleicht kritisch. Wir hatten es am Anfang der Einführungsphase, dass engagierte Kollegen mit entsprechendem technischem Sachverstand Clients von anderen Anbietern quasi verwendet haben, bei denen es dann aber zu Problemen in der Verschlüsselung kam. Und die Verschlüsselung ist im BHK-Chat ein essentielles, relevantes Kernfeature, bei dem sich die Probleme quasi nicht nur auf den einen Client auswirken, sondern auf alle. Wenn plötzlich einer mit einem unqualifizierten Client nicht korrekt verschlüsselte Nachrichten verschicken, dann betrifft es nicht nur ihn selber, sondern auch die Leute, die es empfangen. Bedeutet, wir kommunizieren im BHK-Chat grundsätzlich hochverschlüsselt zwischen allen Partnern. Das ist sowohl bei einer 1-zu-1-Kommunikation der Fall, als auch in einer Gruppenkommunikation. Und wenn halt einer quasi die falsche Verschlüsselung verwendet oder irgendwie der Client die Verschlüsselung anders interpretiert, dann kann es dazu kommen, und das haben wir in der Vergangenheit oder zu Beginn der BRK-Chat-Zeiten gesehen, dass es im Gruppenchat zu Nachrichten kommt, die keiner lesen kann, außer derjenige, der sie verschickt hat, oder die nur gewisse Personenkreise lesen können, und das führt natürlich zu Unmut. Absolut klar. Wir kommen aus einem Bereich, da verwenden wir beispielsweise alle WhatsApp. Das ist ein Client, das ist ein Produkt, da gibt es kein anders interpretieren, weil jeder hat das gleiche Produkt. Jetzt befinden wir uns in einem Bereich mit BHK-Chat, bei dem wir A, hochverschlüsselt kommunizieren und B, wir verschiedene Produkte quasi einsetzen können. Und um das ein bisschen einzudämmen, haben wir tatsächlich die Definition gefasst. Und das ist auch so in allen Schnellstartanleitungen und Handbüchern vermerkt, dass wir nur den Element X-Client und den Bundesmessenger X-Client unterstützen.
Okay, gut zu wissen. Werde ich mir im Nachgang auch nochmal anschauen. Den Element X-Client habe ich sogar zusätzlich noch drauf. Ich weiß gar nicht, warum ich Fluffy damals installiert habe, aber wird irgendwelche Gründe gehabt haben. Werden wir jetzt nicht rausfinden und erörtern. Aber ich habe die nächste Frage, und zwar auch noch ein Dienst, der, glaube ich, auch ganz interessant ist, nämlich Nextcloud, weil die ja nicht nur Dateiablage ermöglicht, sondern auch ganz viele andere Features mitbringt. Und ich habe im Vorfeld, das hatte ich euch vorhin im Vorgespräch ganz kurz gesagt, hatte ich ja auch quasi so Rotkreuzlerinnen, wo ich weiß, die beschäftigen sich irgendwie mit IT oder IT-Themen, aus ganz Bayern gefragt, so, was sind so Fragen an die beiden, die ja in dieser IT-Steuergruppe dabei sind. Und zur Nextcloud kam eine Rückmeldung mit der quasi mit der Einleitung, mir geht's eher um die Neugier als um Kritik und Anklage. Mir wäre wichtig, unbedingt mehr loben als kritisieren. Das jetzt mal vorausgeschickt, jetzt in dem Fall von den Münchner Kollegen, so der Hinweis, naja, es gibt im Kreisverband München jahrelange Expertise und auch Erfahrung, zum Beispiel jetzt mit Nextcloud. Und da so die Frage, habt ihr mal mit den MünchnerInnen über auftretende Probleme oder Umsetzungsansätze und so weiter gesprochen?
Grundsätzlich versuchen wir bei allen Systemen, die wir einsetzen, natürlich eine möglichst breite Basis quasi an Wissen, nicht nur von uns, weil wir sind nur so breit, wie wir quasi auch vor Ort vertreten sind, einzufordern auch tatsächlich an manchen Stellen. Und das gilt natürlich bei der Nextcloud ganz genauso. Ich gehe davon aus, dass es sich bei deiner Frage um die Nextcloud für Lehr- und Lernunterlagen handelt. Bin ich da richtig?
Ja, haben wir noch eine andere?
Okay. Ja, führe ich auch gern gleich nochmal kurz aus. Also wir, wenn wir uns jetzt halt aufs Bayerische Rote Kreuz beziehen, haben tatsächlich nur eine offizielle Nextcloud, die bayernweit ausgerollt ist. Es gibt aber in den Kreisverbänden auch noch diverse andere Nextcloud-Modelle, die quasi betrieben werden. Aber bezogen erstmal auf die Frage der Nextcloud für die Lehr- und Lernunterlagen, ist es quasi so, dass man eine Plattform zentral zur Verfügung stellen musste aus verschiedenen Gegebenheiten, auch aus Funktionalitäten, die es einfach in bestehenden Systemen wie beispielsweise dem IMS so nicht gab und auch in kurz- oder mittelfristiger Zeit nicht geben wird, dass man ein bayernweites System zur Verfügung stellt, bei dem die Lehr- und Lernunterlagen quasi zentral abgelegt werden. Das betrifft im Wesentlichen zwei Personengruppen. Das ist einmal der Bereich unserer Ausbilder, also alle die wertvollen ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen, die draußen am Wochenende oder unter der Woche Lehrgänge halten, um uns selber oder gegebenenfalls auch Dritte weiter zu qualifizieren, abzudaten, fortzubilden. Und denen muss man entsprechend Lehrmaterial an die Hand geben und im besten Fall auch so, dass sie das irgendwo halten können, wo sie keine Internetverbindung oder keine ausreichende Internetverbindung haben, um dann da megabyteweise ein PowerPoint-Material runterzuladen. Und zum anderen steht die Nextcloud zwischenzeitlich auch den wertvollen Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung, die an diesen Lehrangeboten quasi teilnehmen und Lehrgangsunterlagen digital zur Verfügung gestellt bekommen sollen. Bedeutet, wir haben eigentlich aus der Konsumentensicht eine Read-Only Nextcloud, also dass wir quasi eine Plattform haben, wo wir Daten konsumieren können, aber keine Daten quasi hochladen. Daher kam das Ganze. Funktional ist es sehr, sehr abgesteckt gewesen. Deswegen die vorsichtig durchgeläutete Kritik, die ich anfangs gehört hatte, ist an manchen Stellen mit Sicherheit absolut nachvollziehbar und erst recht nachvollziehbar, wenn es Personen gibt, die eigentlich die Funktionalitäten von solchen Nextcloud-Systemen kennen, weil so eine Nextcloud kann viel, 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 viel mehr als diese Nextcloud der Lehr- und Lernunterlagen. Aber was die Nextcloud der Lehr- und Lernunterlagen unseres Wissens nach und auch der Rückmeldung aus dem Feld recht gut kann, ist tatsächlich den Bereich Lehrunterlagen quasi zur Verfügung stellen und auch, und das ist wichtig, immer die aktuellen Lehrunterlagen zur Verfügung zu stellen. Bisher war es ja üblich, oder bisher kann man fast gar nicht sagen, das ist schon das ein oder andere Jahr quasi her, dass wenn ich zu einem Lehrgang gehe, ich Lehrgangsunterlagen in einem DIN A5-Format Heftchen beispielsweise gekriegt habe. Dann fahre ich nach Hause und im dümmsten Fall ist eine Woche später die Version 2, 3, 4, 5 oder 6 quasi da. Die habe ich aber nicht. Und jetzt ist es quasi sichergestellt, dass ich in einem Gruppenordner bin, der den Titel dieses Lehrgangs quasi beinhaltet und da drin dann die Daten auch revisioniert, aktualisiert werden, dass man dann immer das Aktuelle mit dabei hat. Bezogen auf die ganzen anderen Nextcloud-Systeme, die wir im Verband haben, ist es natürlich so, dass die einen viel, viel, viel breiteren Funktionsspektrum oder Funktionsumfang haben, als es vielleicht diese Nextcloud der Lehr- und Lernunterlagen ist, die tatsächlich sehr, sehr eng gefasst ist vom Funktionsumfang.
Du hast ja gemeint, ihr versucht euch auch immer irgendwie quasi die Expertise, die im Verband ist, da ist quasi abzuholen. Wie macht ihr denn das? Also, weil mein Eindruck ist, ich krieg schon normalerweise relativ viel mit, aber ich habe von dieser Steuerungsgruppe oder Steuergruppe relativ spät erfahren und hätte wahrscheinlich so jetzt, mein Background ist ja auch Informatik und so weiter, hätte wahrscheinlich schon Themen gehabt, wo ich mich irgendwie hätte einbringen können oder auch Kolleginnen jetzt zum Beispiel aus München, weil wir ja nicht nur die Nextcloud betreiben für recht viele Leute, sondern auch ein E-Mail-System zum Beispiel. Also wie habt ihr das versucht, quasi in den Verband zu tragen?
Naja, da muss ich einen alten Informatikerwitz zitieren, ja. Um Rekursion zu verstehen, muss man vorher Rekursion verstehen. Das kann man aufs BAK prägen. Um Kommunikation zu verbessern, muss man Kommunikation aufbauen, ja. Ich sage immer ganz scherzhaft, Kommunikation ist bei den 7 Grundsätzen des Roten Kreuzes leider vergessen worden. Weil ohne Kommunikation funktioniert der Laden einfach nicht. Und ja, wenn du mir darauf eine Antwort geben kannst, wie wir das verbessern können, dann nehme ich sie gerne entgegen. Aber das ist leider, wie ich vorhin auch schon sagte, einer der Kritikpunkte, der uns immer wieder entgegenschlägt. ja, hättet ihr halt was gesagt, hättet ihr halt gefragt, wir haben doch, wir können doch, wir wissen doch, aber wie soll ich das denn machen? Wie gesagt, aus der Wasserwachtsicht, ich bin hier mittlerweile ein grauhaariger alter Eminenz, dem man seit 20 Jahren die IT-Sau durchs Dorf treibt, auf gut Deutsch gesagt. Aber wenn die Leute nicht zu uns kommen und sagen, ich würde da gern mithelfen oder ich habe da Know-how zu, dann sind wir einfach verloren. Wir haben den Rollout, die IT-Steuergruppe ist über die verschiedenen Verteiler gegangen. Wir haben, also die Wasserwacht hat vor 4 Jahren nach der letzten Neuwahl offen eingeladen zur Mitarbeit in Arbeitsgruppen auf Landesebene. Dieser Infobrief wurde bei den Leuten verteilt. Trotzdem kommen Leute zu mir und sagen mir halt dann 2 Jahre später, ich weiß davon nichts. Also das Problem ist, das zieht sich durch das BRK wie ein roter Faden. Du kannst oben Informationen einkippen, über welchen Kanal auch immer du willst. Wir haben nämlich leider viel zu viele davon. Aber welcher von diesen Kanälen unten ankommt, ist völlig offen. Dass gerade der KV München da eine Sonderrolle spielt, weil er aufgrund seiner Größe und auch vielleicht seiner doch abweichenden strukturellen Herausforderungen, nennen wir es mal so, an vielen Systemen nicht teilnimmt, kommt noch dazu. Aber sollte vielleicht ein Münchner Kollege hier mithören in diesem Podcast, soll er sich bitte einfach bei uns melden. Mir war bis heute nicht bekannt, dass die Kollegen hier riesige Nextclouds betreiben. Ich muss dann aber auch gleich ein Aber hinterher schicken. Wir haben leider immer wieder Rückmeldungen von Leuten, die uns erklären, dass sie alles viel besser können. Aber wenn man sie dann fragt, ob sie bereit sind, denn auch den Schritt zu gehen, ist global für das BRK zu denken, mir erklären, ja, dazu habe ich keine Lust. Und dann muss ich halt sagen, ein System für 73 Kreisverbände und 200.000 Menschen auf die Straße zu bringen, ist eine andere Herausforderung, als eine Nextcloud für 80 Leute zu betreiben, weil das mache ich für meine Kreiswasserwacht auch seit 20 Jahren. Nur um da mal ein Gefühl zu bekommen, ja, für 50 Leitungskräfte einen Ordner mit 2 GB abzulegen, das ist kein Problem. Aber nur um nochmal die Rahmendaten hier zu erwähnen. Wir haben 250.000 Mitglieder und wir haben etwa 4.000 Ortsgliederungen. Und alles, was wir ranstellen, also alles, was wir letztlich bereitstellen, muss, wie der Stritti gesagt hat, für jeden da draußen funktionieren. Das ist unser Anspruch, den wir als IT-Steuergruppe haben. Mhm. Und nur wenn wir das gewährleisten können, auch supporten können, sind wir der Meinung, dass wir damit rausgehen. Und es gibt sehr viele gute Beispiele. Ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, aber wir haben 2, 3 größere Kreisverbände, die auch einen sogenannten Keycloak-Server betreiben. Das ist die Plattform hinter der BRK-ID. Die haben das mitbekommen, die haben sich gemeldet bei uns und gesagt, hey du, wir haben hier Expertise, wir betreiben das seit Jahren für unseren eigenen KV, könnt ihr Hilfe brauchen? Ja, super gerne. Wir haben jetzt die Kollegen zu Mitgliedern unserer IT-Support-Gruppe gemacht und wenn jetzt die datenschutzrechtliche Klärung und das alles erledigt ist, werden die Kollegen uns dann künftig dabei unterstützen, das alles zu betreiben. Also bitte, wenn da draußen jemand ist, der sagt, ich betreibe schon etwas und ich habe da Expertise, kommt auf uns zu. Wir sind auch Ehrenamtler wie ihr. Es gibt viele Herausforderungen, es gibt viel Spaß in der Truppe und ich kann nur mal alle appellieren, wenn ihr Know-how in irgendwelcher Software habt oder Ideen habt und auch bereit seid, dann die Zeit aufzuwenden, es bayernweit auszurollen, mit allem, was da in einem Verband wie dem BRK dazugehört, dann rührt euch bei uns, weil wir haben nicht die Kapazitäten und auch nicht die Kenntnis der Strukturen unten in den Verbänden, um auf euch zuzugehen. Das ist immer so, ja, das weiß doch jeder. Ja, woher sollen wir das denn wissen bei über 250 Kreisgemeinschaften und über 70 Kreisverbänden, was da unten bei den Leuten irgendwo läuft?
Das ist eine ganz gute Überleitung zu der nächsten Frage, die ich bekommen habe. Und zwar Thomas Wolf fragt, im Roten Kreuz gibt es ja auf allen Ebenen dezentrale Systeme. Also ich nehme mal an, jetzt zum Beispiel auch bei ihm im Kreisverband und so weiter, die häufig von Ehrenamtlichen betrieben werden oder betreut werden. Können die Systeme auch angebunden werden an BRK-ID? Und wenn ja, welche Voraussetzungen gibt es dafür und wie ist der Prozess?
Die ganz einfache und kurze Antwort ist ja, sie können angebunden werden. Und ich glaube, im Großen und Ganzen ist die Antwort eigentlich auch ja, sie sollen angebunden werden. Und das jetzt nicht aus Sicht von irgendeinem Landesleiter oder aus Sicht von irgendjemand aus einer IT-Steuergruppe oder aus Sicht von irgendeinem Techie, sondern aus Sicht von dem einfachen Mitglied. Dem einfachen Mitglied ist es doch egal, wie das technisch funktioniert. Es muss funktionieren und es muss einfach sein. Und einfach ist es, glaube ich, tatsächlich, wenn ich dieses eine Paar Zugangsdaten habe, ich meinen einen digitalen Schlüssel habe, die BAK-ID, und ich da auch in die Systeme reinkomme, die bei mir vor Ort quasi existieren. Das war so ein bisschen das, was ich vorhin kurz anklingen habe lassen. Wir haben nicht nur diese eine Nextcloud, die von der Landesebene zur Verfügung gestellt wird, wo Lehrunterlagen drauf sind, sondern wir haben auch in den Kreisverbänden als ein Beispiel für örtliche Systeme verschiedene Nextcloud-Plattformen oder andere Anwendungen, die an die BAK-ID angebunden sind. Und wie man daran kommt, dass man die BAK-ID an die eigenen Anwendungen anbinden kann, ist eigentlich denkbar einfach. Es gibt ein Ticketsystem im Ehrenamt, das findet man auch ganz normal über die anfangs erwähnte Webseite mein.bak.de. Und da kann man ganz einfach, wenn man so ein Systemadministrator ist, sich ein OIDC-Client quasi beantragen. OIDC-Client ist letztlich quasi der technische Connector, wie die Anwendung vor Ort angebunden werden kann. Wir hatten es technisch quasi schon mal ganz kurz beschrieben. Wir setzen im Prinzip einen Keycloak-Server ein als technische Komponente und der bildet einen Industriestandard ab, wie so eine Authentifizierung quasi stattfindet. Das ist dieses OIDC. OIDC steht für Open ID Connect. Das ist letztlich quasi das technische Verfahren. Und das unterstützen die meisten Web-Anwendungen von Haus aus. Also da muss man gar keine Anwendung explizit dafür programmieren, sondern die meisten Web-Anwendungen, die kommerziell betrieben werden, können quasi so einen Single Sign-On mittels OIDC entsprechend quasi abbilden. Bedeutet, wir müssen es eigentlich nur konfigurieren. Mhm. Und nach der Beantragung von so einem OIDC-Client bekommt man dann entsprechend die Zugangsdaten dafür zugeschickt. Da braucht es ein bisschen mehr Abstimmung. Soweit will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, weil es muss quasi sichergestellt sein, dass der Token mit dem Login dann letztlich auch bei der Anwendung landet, wo er landen soll und nicht irgendwo. Das ist klar. Aber im Prinzip ist es sehr, sehr niederschwellig und haben wir auch schon sehr häufig getan. Also wir haben hier 2- bis fast 3-stellige Zahlen an Clients, die in den Kreisverbänden draußen quasi schon mit der BAK-ID laufen, wo die Mitglieder tatsächlich an der Anwendung von der Bereitschaft A, von der Ortsgruppe B oder wo auch immer, sich mit ihrer BAK-ID, mit dieser großen einen BAK-ID quasi anmelden können. Einfach ansprechen und dann gucken wir, dass wir das Ganze angebunden kriegen. Wichtig an der Stelle, möchte noch ganz kurz erwähnen, wir machen nur die Authentifizierung. Also wir machen kein Nutzermanagement. Also es geht nicht, dass ich jetzt sage, ich bind jetzt die BAK-ID an und wir auf der Seite BAK-ID differenzieren dann für die Anwendung vor Ort, der darf oder der darf nicht. Sondern wir stellen quasi nur die technische Grundlage her, dass derjenige, der sich bei eurer Anmeldung bei eurer Anwendung vor Ort anmeldet, auch tatsächlich derjenige ist, für den er sich quasi ausgibt. Also ich komme immer nur um die Ecke und melde mich mit meiner BAK-ID an und dann steht da drin, das ist wirklich der Stefan Strittmapper. Und ob der Stefan Strittmapper dann rein darf oder nicht rein darf, das steht im Prinzip auf einem anderen Blatt und das muss die Anwendung vor Ort können und machen.
Jetzt insgesamt haben wir auch jetzt heute schon festgestellt, es gibt ganz, 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 ganz viele Dienste im Roten Kreuz und einen Teil davon haben wir jetzt auf meinen BAK.de. Gibt es denn das jetzt vielleicht auch an die beiden, die auf Landesebene unterwegs sind, euch beide als Gesprächspartner, gibt es denn irgendwie eine Strategie, also wie wir, brauchen wir so viele Tools oder müssen es weniger werden, weil um jedes Tool muss man sich auch kümmern. Olli hatte vorhin ja auch die Rechnung aufgemacht, naja, wenn ich jetzt für jeden User irgendwie eine halbe Minute anfassen muss, dann kann man sich ausrechnen, wie lange das dauert. Ähnlich ist es ja, wenn ich quasi in jedem Kreisverband wieder irgendwie bestimmte Services hochziehe, dauert es ja auch. Deswegen die Frage oder konkret die Frage, gibt es zu viele Tools und wenn ja, gibt es eine Strategie, wie man das angehen kann? Olli vielleicht.
Naja, meine Strategie ist, anschaffen kann man im Hauptamt schwierig, im Ehrenamt gar nicht. Und ich sage immer, mach den Leuten ein Angebot, das sie nicht ablehnen wollen. Das heißt, stelle ihnen ein Tool bereit, von dem du glaubst, dass es ihren Bedarf trifft, und trommel laut genug dafür, dass sie es finden und nutzen können. Es ist immer so, ich habe in meiner eigenen Ortsgruppe einen engagierten jungen Menschen, der die Trainingslistenverwaltung für sein Jugendtraining selber programmiert hat. Ja, der hat da Spaß dran, und das ist halt exakt darauf zugeschnitten, dass wir 6 Jugendgruppen haben, die an 3 Terminen mit 12 Trainern trainieren. Was soll ich da jetzt sagen? Natürlich passt dieses Tool auf den lokalen Bedarf viel, viel besser als jede Lösung, die ich hinstellen kann. Nur, ich weiß auch heute schon, in 2 Jahren wird dieser Kollege wahrscheinlich dann keinen Bock mehr haben, es zu pflegen, weil er selber kein Trainer mehr ist, und dann verweist dieses Programm. Und wenn dann ein anderes Tool da ist, wo dann die Ortsgruppe sagt mit, ja, das war zwar super und total perfekt, aber das zentrale Tool, was es da gibt, das ist fast genauso gut, und dann steige ich halt doch noch um, dann habe ich gewonnen. Ich denke mal, jedes gerade Software-Tool hat einen gewissen Alterungsprozess vor Ort. Und wir sollten es schaffen, dass wir den Bedarf unserer Mitglieder sammeln und an der Stelle, wo es sinnvoll ist, zentrale Komponenten einzuführen. Das wird nicht für jede Insellösung funktionieren. Dafür ist das BRK viel zu föderal. Aber ja, noch weniger Tools werden es wohl auf Dauer nicht werden, glaube ich. Mhm. Deswegen halt auch der Ansatz, BRK-ID als zentrale Authentifizierungskomponente. Und auch wenn wir das nicht so groß an die Glocke hängen wollen oder sollen, ich hatte es ja vorher schon gesagt, wir übertragen ja wesentlich mehr wie nur eine Anmeldung an den DRK-Server oder ans IMS. Da wandern ja heute schon auch E-Mail-Adressen mit oder Namen mit oder Funktionen mit. Also das hat man noch gar nicht erwähnt. Auch im IMS zum Beispiel erfolgt eine Zuweisung in die Mitarbeitergruppen, die sogenannten, anhand von Einträgen, die in Fever oder Sage stehen. Also wenn ich in Fever als Mitglied als Taucher stehe, lande ich automatisch in der Mitarbeitergruppe der Taucher im IMS drinnen. Und diese Möglichkeit können wir natürlich allen zentralen Tools anbieten, wenn sie es denn können. Und das ist auch einer der, ich sag mal, strategischen Punkte, an dem wir zwei oder die ganze IT-Steuergruppe mit den Vertretern der anderen Gemeinschaften auch mit natürlich arbeiten, dass wir versuchen, einen Fuß in die Tür zu bekommen, wann immer auch Tools im BRK wieder eingeführt werden oder wenn der Bedarf da ist, für das Ehrenamt Tools zu etablieren, hier gemeinsam mit der hauptamtlichen IT-Abteilung was Entsprechendes zu finden, dass sich dann eben auch auf die Daten, die wir schon haben, stützen kann. Dazu muss man aber halt sagen, diese zentrale Datenplattform ist erst mit der BRK-ID entstanden und jetzt haben wir die Möglichkeit dazu. Mhm. Früher gab es das nicht. Ja? Also
wenn wir mal auf die User-Seite schauen, ich habe so den Eindruck jetzt auch aus meinem beruflichen Kontext, dass da teilweise nicht mal Mails mit mehr als 3 Absätzen richtig gelesen werden, sondern nur oberflächlich. Und dann oft Nachfragen und Supportaufwand erzeugen. Das kommt euch wahrscheinlich bekannt vor. Olli, vielleicht jetzt frage ich mich natürlich, wie soll das im Ehrenamt gelingen, wo die Leute ja mehr Zeit eben für ihre eigentliche Aufgabe eigentlich aufbringen wollen. Dann zum Beispiel, wenn ich mir euer Handbuch anschaue für die BRK-ID, das hat 17 Seiten. Wer liest das?
Ja, keiner. Keiner, aber es war wichtig zu sagen, das ist da. Ja.
Okay, es gibt, geklärt. Also, nächste Frage.
Ja, nein, es gibt neben dem sehr ausführlichen Handbuch die Schnellstartanleitungen dazu, die tatsächlich wir versucht haben, auf einer A4-Seite mit vielen Bildern, ich sag mal, ohne das jetzt böse sagen zu wollen, dem Aufmerksamkeitspensum der aktuellen Menschheitsgeneration anzupassen. Es ist halt schwierig. Auf der einen Seite will man was nutzen, auf der anderen Seite hat man keine Motivation, sich irgendwo reinzudenken oder reinzuarbeiten. Auch hier kann ich wieder aus meiner eigenen Ortsgruppe berichten. Natürlich ist meine eigene Ortsgruppe so ein bisschen Testfeld, weil ich versuche das halt dann auch hier bei den Leuten vor Ort an Mann und Frau zu bringen. Und es ist dann super. Wir haben dann vor dem Wasserwachttraining gesagt, wer Probleme mit seiner BRK-ID hat, kann heute ab 19 Uhr kommen. Da ist jemand da, der hilft euch. Die ersten beiden Termine habe ich gemacht. den dritten und vierten Termin hat meine Ortsgruppenleitung gemacht. Weil sie haben mir über die Schulter geguckt, sie haben verstanden, was sind denn die 5 häufigsten Probleme, wie kann ich das lösen? Und jetzt sind meine Ortsgruppenverantwortlichen vor Ort so weit im Thema, dass sie den Leuten helfen können. Und was man ja auch, ich sag mal, das BRK lebt davon, dass Menschen sich helfen. Das fand ich total schön. Wir haben den BRK-Chat gelauncht und ich glaube, der war keine Woche am Netz. Dann hat ein User, ja, also nicht niemand von uns, das war keiner von uns mit dieser Idee, sondern irgendein Benutzer aus dem BRK-Chat hat eine Gruppe aufgemacht, Austauschforum zum DRK-Server. Und dann haben die Leute angefangen, sich dort gegenseitig zu helfen und Fragen zu stellen. Naja, wir haben mit dem BRK-Chat eine Plattform geschaffen, die ist zugänglich, niederschwellig zugänglich. Mhm. Und die Leute haben gemerkt, ich vernetze mich dort. Ich kenne es aus der Wasserwacht, da haben wir den kleinen Vorteil, dass wir für die Leitungskräfte seit einigen Jahren Microsoft Teams eingeführt haben. Da gibt es sowas schon länger, weil wir halt Teams-Gruppen haben, aber die sind halt nur für Leitungskräfte zugänglich und nicht für alle, weil wir die Lizenzen halt nicht in der Menge gekauft haben. Und das spiegelt sich jetzt gerade im Chat wieder, und zwar über den Gesamtverband. Und das ist dann schön zu sehen, wenn dann plötzlich auch jemand vom JRK reingrätscht, wenn jemand von der WUS dabei ist und sagt, ich habe da aber einen ganz anderen Use Case. Oder wie ist das denn bei euch? Oder wie macht denn ihr das? Aus dieser Idee haben wir mittlerweile auch ein Konzept gebaut. Wir nennen es ganz einfach UHU, User helfen Usern. Es gibt jetzt im BRK-Chat, wer noch nicht drinnen ist, sollte mal reingucken, es lohnt sich wirklich. Mittlerweile eine Handvoll Gruppen, fangen alle mit dem Präfix UHU an und reicht dann von Hilfe zum DRK-Server, Hilfe zum IMS, Hilfe zum Chat natürlich selbst. Und da ist tatsächlich jetzt innerhalb von wenigen Wochen eine Community entstanden, wo Leute Fragen stellen, ich habe da dieses und jenes Problem, kann mir da jemand helfen? Und wo dann, ich sag mal, unerfahrene User auf Power-User treffen, die dann dort versuchen, sich gegenseitig weiterzuhelfen. Und ich glaube, das ist doch die Idee des Roten Kreuzes, dass es überall Leute gibt, die eine gewisse Kompetenz mitbringen und die dann erfreulicherweise auch bereit sind, diese Kompetenz einzusetzen, um ihnen fremden Leuten an anderen Ecken des Verbandes auch weiterzuhelfen. Und das finde ich super. Und ich hoffe mal, das wird auch für die BRK-ID und für alle Systeme, die sonst so da sind, weiter so funktionieren. Weil die Hilfe ist nur dann wirklich effizient möglich, wenn es vor Ort passiert, wo man sich vielleicht auch beim Gruppenabend dann mal zusammensetzen kann und sagt, komm, mach mal hier, mach mal da. Und ich hoffe einfach, dass es geht, weil wir können hier oben auch mit 5 Supportern oder 10 Supportern nicht den Gesamtverband unterstützen. Mhm. Das wird nicht funktionieren.
Jetzt haben wir schon ein paar Mal über die IT-Steuergruppe gesprochen und etwas allgemeiner gefragt, wer steckt denn jetzt hinter diesen Lösungen? Also wer steckt hinter BRK-ID und diesen Diensten, die da angeboten wird? Ist es die Steuerungsgruppe?
Naja, letztlich ist es auf die Steuerungsgruppe zurückzuführen, dass es das gibt. Und die Frage ist, wer steckt dahinter? Also
wer ist da dabei? Ja, also, wer sind die Menschen, die sich da einbringen? Was haben die für einen Hintergrund? Wie seid ihr dazu gekommen?
Naja, man muss jetzt zwei Dinge trennen. Die IT-Steuergruppe ist, wie der Name sagt, eine Steuergruppe. Da hatten wir einfach, wie wir das gegründet haben vor, ich glaube jetzt 4 Jahren, einfach jede Gemeinschaft gebeten, 2 Leute rein zu entsenden. Und es sind auch tatsächlich von allen 5 Gemeinschaften Vertreter dabei. Auch die Landesgeschäftsführung ist vertreten, die IT-Leitung ist vertreten. Und wir treffen uns 3 bis 4 Mal im Jahr, wo man halt auch über strategische Themen eher spricht. Also da wird in dem Sinne jetzt, das klingt jetzt böse, aber da wird jetzt keine Arbeit am System gemacht oder was. Da diskutiert man halt jetzt, wollen wir den Chat? Wenn ja, was sind die Anforderungen, die die Gemeinschaften an den Chat haben? Auch da sieht man dann ja die Anforderungen von der WUS oder von einem JRK ist eine völlig andere wie von Wasserwacht oder Bereitschaft. Da reden wir, beim JRK reden wir davon, naja, ich muss die Eltern irgendwie mit in diesen Chat bringen, weil das Mitglied ist das Kind, aber zumindest bis zu einem gewissen Alter sind die Eltern der Ansprechpartner. Also wie bekomme ich Eltern in den Chat? Oder bei der WUS ist dann das andere Problem. die Mitglieder der WUS sind fast alle im etwas höheren Altersspektrum. Die haben Probleme mit IT, die haben vielleicht da Berührungsängste. Wie kann man das denn abfackeln? Also da wird diskutiert, wenn wir einen Service irgendwie etablieren wollen, was sind denn so die Spezifika der einzelnen Gemeinschaften? Habt ihr überhaupt Bedarf daran? Formuliert den Bedarf mal. Also ich sag mal, da passiert im Wesentlichen Anforderungsmanagement und dann nachgelagert, das übernehmen dann in der Regel Stritti und ich als die Sprecher der Steuergruppe, die Abstimmung dann eben mit den Kollegen von der Hauptamts-IT, wenn es darum geht, die Systeme dann einzuführen und zu machen. Die vorher genannten Dinge wie mein BRK.de oder BRK-Wettbewerbe, das sind eben Einzelkämpfer oder kleine Grüppchen von Leuten, die das in ihrer Freizeit bauen. Das hat mit der IT-Steuergruppe jetzt letztlich nicht wirklich was zu tun. Die Verknüpfung kommt halt daher, wie der Stritti vorher sagte, vieles von meinbrk.de und was da so an Tools rumhängt, hat irgendwo eine Keimzelle in der schon länger existierenden IT-Arbeit der Wasserwacht. Und das ist halt mit mir persönlich in Personalunion ein Stück weit verbunden. Und da kommt dann auch die Verbindung her. Und ja, das ist dann halt so ein Kern von, was werden wir jetzt sein, Stritti? 10 Leute, 15 Leute, die in dieser, wir nennen sie liebevoll die BRK Nerd hört, sich mit einbringen und engagieren und diese Tools dann technisch nachher am Ende des Tages liefern.
Mhm. Genau. Das Ganze tatsächlich kombiniert mit Dienstleistern, die durchs Bayerische Rote Kreuz quasi beauftragt werden. Also es soll jetzt nicht so klingen, dass die BRK-ID bei irgendeinem unterm Schreibtisch betrieben wird. Also Nummer eins, läuft natürlich keiner der Dienste irgendwo unter einem Schreibtisch, sondern alle in entsprechend abgestimmter Infrastruktur. Aber genau die Kernelemente, wie zum Beispiel den Data Hub, also den Broker quasi, der sich um die Datenverteilung zwischen den Quelldatenbanken Sage und Feva und der Ausspielung an die BRK-ID kümmert oder die BRK-ID selber oder essentielle Systemkomponenten, die laufen alle bei externen Dienstleistern, die quasi beauftragt werden. Diese ganzen Zusatzdienste, wie zum Beispiel der URL-Shortener, also wo ich lange URLs kürzen kann, der auch über mein.brk.de erreichbar ist und solche Dienste. Das sind Dinge, die in dieser Ehrenamts-IT-Gruppe quasi entstehen und dann quasi durch das Bayerische Rote Kreuz quasi betrieben werden. Mhm. Die essentiellen Kernkomponenten, da kommt die Logik des Verbandswissen und allem drum und dran quasi aus den Gemeinschaften und aus der hauptamtlichen IT und wird dann quasi durch einen Dienstleister letzten Endes betrieben. Mhm. Und wir differenzieren quasi zwischen Dienstleister der IT-Steuergruppe, die das eher strategisch, in Anführungszeichen politisch, besprechen und umsetzen, / beauftragen und letztlich den Ehrenamtlichen. Und da können wir an der Stelle auch nochmal, wie es der Olli vorhin schon gemacht hat, gerne den Aufruf in die Lande streuen, wenn wir hierüber noch mehr erreichen, als über den einen oder anderen Rundschreiben, wenn es da draußen Menschen gibt, die, ich sag jetzt mal, tiefe IT-Kenntnis haben und sich da ambitioniert fühlen, hier die Zeit zu investieren, dann freuen wir uns da sehr drüber. Meldet euch einfach bei uns. Schreibt ein kurzes Ticket rein, eine kurze E-Mail und dann gucken wir, dass wir da irgendwie zusammenkommen. So sind wir letzten Endes eigentlich alle dazu gekommen.
Genau, dann haben wir jetzt schon festgestellt, also die Steuergruppe, die überlegt sich letztendlich, was gibt's für Anforderungen, was brauchen wir für Dienste, die Anforderungen werden niedergeschrieben und dann gibt es quasi technische Dienstleister verschiedener Orts, die das dann umsetzen. Jetzt ist die Frage ganz salopp gefragt, was kostet der Spaß und woher kommt das Geld dafür?
Was kostet der Spaß? Ja, Geld. Ich kann und will auch gar keine konkreten Zahlen nennen. Das Geld kommt vom Roten Kreuz. Ich weiß, dass manche Leute hier noch immer denken, es gibt eine Kasse im Kreisverband oder eine Kasse im Landesverband, aber dem ist nicht so. Das Rote Kreuz hat einen großen Haushalt und aus diesem Haushalt werden auch unsere Projekte finanziert. Das geht dann je nachdem, welches Projekt das ist, über die entsprechenden Steuerungsgremien. In der Regel dann entweder über die Landes-IT und über die Kreisgeschäftsführerkonferenz oder wenn es besondere Projekte sind, kann es auch mal andere Töpfe dafür geben, aus denen sowas finanziert wird. Kann man jetzt pauschal nicht sagen. Ich kann nur eins sagen, die Kosten der Dienstleister sind im Vergleich mit vielen kommerziellen Projekten sehr überschaubar. Und vor allem bei den Dingen, die aus der ehrenamtlichen IT-Gruppe rauskommen, wird ja die Arbeitsleistung und alles außenrum ehrenamtlich erbracht, sodass hier eben keine Kosten anfallen. Also für das, was letztlich jetzt den Kern der ehrenamtlich verantworteten Tools darstellt, reden wir ja tatsächlich von einem kleinen Tausenderbetrag, den wir dafür bezahlen, dass wir bei einem deutschen Rechenzentrumsdienstleister eine Handvoll Server stehen haben und Dienstleister haben, die sich hier darum kümmern, dass diese Maschinen gewartet und aktualisiert werden. Und ja, das läuft über das IT-Budget des BAK und denke mal, das ist alles, was ich dazu sagen kann, weil ehrlich gesagt, so genau weiß ich es auch nicht.
Okay. Nicht so schlimm, aber gehört natürlich einfach auch zu dem Thema dazu, weil IT kriegt man ja selten kostenlos. Selbst wenn es Open Source ist, musst du dich ja irgendwie spätestens, wenn du es irgendwo betreiben willst, wie gesagt, jetzt der angesprochene Server zum Beispiel, der kostet halt dann Geld. Genau. Was ist denn an weiteren Ausbaustufen auch geplant jetzt? Gibt es irgendwie schon Projekte, wo ihr sagt, das ist so das nächste große Ziel?
Na, erstmal wollen wir jetzt den BRK-Chat und die BRK-ID im Hauptamt komplett ausrollen. Da haben wir, wie ja schon vorher gesagt, im Dezember angefangen und sind jetzt dabei, das nachzuarbeiten und die Schnittstellen zur Personalverwaltung automatisiert zu bekommen. Und dann, glaube ich, brauchen der Stritti, ich und alle, die da gerade aktuell beteiligt sind, auch einfach mal den Sommer zum Durchschnaufen, weil das letzte halbe Jahr war schon ein ziemlicher Raketenritt, um an den Punkt zu kommen, den wir heute haben. Und ja, dann werden wir mal gucken.
Und jetzt natürlich wieder gleich eine Stufe größer gedacht, bräuchte es sowas nicht bundesweit oder gibt es da auch schon Diskussionen?
Was heißt Diskussion? Der DRK-Server, der Lerncampus sind ja Tools, die vom DRK kommen.
Nee, eher schon gedacht so in Richtung BRK-ID, also so eine Identifikation, mit der man eben vielleicht halt diese ganzen Services, weil ich würde sagen, das Rote Kreuz irgendwo anders funktioniert ja in vielen Dingen und hat ähnlich und hat in vielen Dingen vielleicht gleiche Anforderungen an irgendwie Softwareunterstützung. Deswegen könnte es ja sein, dass das, was jetzt in Bayern passiert, ja vielleicht sogar sinnvoll wäre, einfach in der ganzen nationalen Hilfsgesellschaft Deutsches Rotes Kreuz zu machen.
Da sind wir tatsächlich jetzt einfach eine Ebene zu weit unten. Wir haben den Kollegen, die wir kennen, das schon gezeigt. Wir haben auch immer signalisiert, dass wir bereit sind, Wissen zu teilen. Nur auf Bundesebene gibt es, zumindest nach meinem Kenntnisstand, noch weniger zentrale Struktur in dieser Hinsicht, als wir das in Bayern haben. Also es gibt keine IT-Steuergruppe Bund fürs Ehrenamt oder Ähnliches. Und wir würden es gerne sehen. Witzigerweise, den Keycloak, also das Technik, das wir betreiben für die BRK-ID, hat das GS bereits für den DRK-Server am Laufen. Also man hätte die Möglichkeit, das zu benutzen. Wir haben da auch schon versucht, mit verschiedenen Stellen in DRK zu sprechen, ob man das denn irgendwie verknüpfen kann. Aber da sind wir leider dann wieder im Rotkreuz-Wahnsinn gefangen. Ja, da ist Ehrenamt drin, da ist Hauptamt drin, das hier macht die Service, das macht das Generalsekretariat, das liefert der Dienstleister A, das liefert der Dienstleister B. Mein Wunsch wäre es, aber wie gesagt, wir haben da keinerlei aktive Möglichkeiten darauf Einfluss zu nehmen. Wir bieten unser Wissen zum Austausch gerne an. Also auch wenn das hier jemand aus den anderen Landesverbänden hört, sprecht uns an. Wir teilen unser Wissen gerne. Wir lassen euch gerne auch an den technischen Errungenschaften teilhaben. Wir haben auch kein Problem, hier Quellcodes und Dokumentation und Ähnliches mit anderen Landesverbänden zu teilen. Aber auf Bundesebene ist mir eben keine Stelle bekannt, an der wir diese Sache mal einkippen könnten.
Jetzt, wir haben über die Steuergruppe schon gesprochen und ihr habt vorhin auch schon quasi den Appell an die HörerInnen gerichtet, dass man gerne sich melden kann, wenn man irgendwie unterstützen möchte. Wie kann man euch denn unterstützen und vor allem, wie erreicht man euch dann, wenn man das möchte?
Ja, am einfachsten tatsächlich, wenn man eine BRK-ID hat, unser Ticketsystem zu benutzen. Ansonsten, ja, wir für alle, die außerhalb kommen, am besten an einen von unseren beiden E-Mails zu schreiben. Ganz einfach bei mir, oliver.welter, welter wie die Welt, @brk.de Und Stefan Strittmatter, Stefan mit PH und Strittmatter, wie man es spricht, @brk.de, schreibt uns einfach eine E-Mail, googelt uns, findet uns auf den Webseiten. Wir sind nicht zu übersehen.
Vielleicht verlinke ich euch ja sogar in den Shownotes.
Also einfach bei uns melden. Wie gesagt, für Leute aus dem BRK am liebsten über das Ticketsystem, da geht es nicht unter. Mhm. Für Externe gerne einfach über die zahlreichen Webseiten, auf denen unsere Kontaktdaten stehen, bei uns melden. Und dann werden wir uns bei euch melden.
Gibt es da auch Aufgaben für Nicht-Techies?
Naja, wie schon vorher gesagt, im Benutzersupport kann man jederzeit helfen, wenn man ein bisschen technischen Sachverstand hat. Da haben wir auch tatsächlich einige Leute, die sagen, naja, ich kenne mich im Verband gut aus und ich kann halt so grundlegende Fragen beantworten und machen. Gerne nehmen wir auch Leute, die redaktionelle Dinge tun. Ja, wie schon gesagt, der PDF-Generator lebt vom Mitmachen. Und wenn jemand sagt, ich hätte da jetzt gerne noch irgendwie ein neues Banner drin oder irgendeine neue Drucksache oder irgendwas Neues in die Richtung, auch das Zusammensuchen von Bildmaterial, das Formulieren von Texten, das Testen von Anwendungen, das ist immer so ein unbeliebtes Thema in der IT. Also wenn jemand sagt, ich habe da Lust drauf, mich bei der Entwicklung von den Tools irgendwo einzubringen, ich kann nicht programmieren, aber ich bin jemand, der sich im Verband gut auskennt und der dann auch mal, sage ich mal, die Userbrille mitbringt und sagt, Leute, das ist zwar technisch total toll, aber das versteht halt draußen einfach keiner. Das ist so ein bisschen die Gefahr der Techniker. Man baut eine Lösung, die technisch anspruchsvoll ist, aber nachher beim User nicht ankommt. Insofern nehmen wir auch gerne Leute mit, die sagen, sie möchten sich da einbringen, so ein bisschen als ja, Resonanzgruppe des normalen Benutzers, der die Sachen dann testet oder eben Inhalte beisteuert. Auch solche Leute sind die, das halt gerne bekommen.
Und jetzt gerade so für diese zentral angebotenen Dienste, auch die Eigenentwicklungen und so, gibt es da irgendwie eine Art von Versionsverwaltung, die man nutzen kann? Also zum Beispiel Stichwort GitLab oder irgendwie sowas, das man dann mitnutzen kann? Oder wie habt ihr das organisiert?
Also ja, für alle zentralen Dienste, die wir hier in der IT-Gruppe machen, gibt es zentrales GitLab, es gibt zentrale Server, es gibt ein Wiki, es gibt ein Ticketsystem. Also für alles, was wir bayernweit machen, innerhalb dieser Gruppe ist Infrastruktur vorhanden, die natürlich auch dann entsprechend genutzt werden kann. Für Projekte, die unterhalb der Ebene Bayern laufen, in den Kreisverbänden oder irgendwelche anderen Projekte, können wir das, wie gesagt, rein aus Kapazitätsgründen nicht stemmen. Mhm.
Stritti, vielleicht um dich auch mal wieder ins Gespräch zu holen, eine ganz große, quasi vielleicht schon ja politisch-philosophische Frage. Leistet denn der Ansatz jetzt auch von BRK-ID einen Beitrag zur digitalen Souveränität im Roten Kreuz?
Ich weiß nicht, ob ich für philosophische Fragen der richtige Ansprechpartner bin. Am Ende des Tages will ich auch nicht der Große sein, sondern ich bin genauso Rotkreuzer wie jeder andere da draußen auch. Ich glaube aber tatsächlich, der Ansatz zu sagen, jeder darf sein, wie er ist. Wir gucken, dass wir jeden supporten, mit den Problemstellungen, die er hat, die richtige Lösung anzubieten und das Ganze aber auch ein Stück weit sicher zu machen. Da haben wir heute noch gar nicht so wahnsinnig viel drüber gesprochen. Aber die BRK-ID ist ja auch tatsächlich für den Fall der Fälle, dass uns jemand verlässt, im Guten, im Bösen, im Unglücksfall, woher auch immer, so dass er sich sperrt. Das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung, um souveräner aufzutreten. Die vollständige Souveränität werden wir nicht erreichen.
Genau, der eine Gedanke ist ja auch immer, quasi einfach auch unabhängig zu sein, was ja eh auch einer unserer Grundsätze ist, also möglichst wenig kritische Fremdabhängigkeiten zu haben, etwa bei Software. Vorhin hatte Olli auch von Teams gesprochen, da sind wir quasi in den Händen eines großen, ja quasi Monopolisten, was Bürosoftware angeht und so weiter. Und BRK-ID ist ja schon auch die Voraussetzung dafür, dass man eben ganz viele Dinge auch einfach selber machen kann. Also der Chat zum Beispiel bietet Kommunikation für Text, Video, Audio und so weiter. Also letztendlich kommen wir damit schon auch ein Stück weit unserer Unabhängigkeit, die uns ja als Organisation auch wichtig ist, einen Schritt näher.
Das ist ja genau einer der Gründe gewesen. Also ich selber verdiene, das ist ein Widerspruch, ich verdiene mein Geld mit Open-Source-Software und ich selber bin seit 25 Jahren Open-Source-Verfechter und meide die kommerziellen Dienstleister, wo ich noch kann. Das ist meine Vision für das BRK, dass wir unabhängig werden von diesen großen, leider Gottes fast alle US-amerikanischen Konzernen, dass wir Souveränität erreichen, dass wir in der Lage sind, unsere Daten selber zu bestimmen, unsere Services selber zu bestimmen, weil, und jetzt kommt wieder der Bogen auf die Anzahl der Menschen im Verband. Alle Dienste, die ich einkaufe, sind zumindest in der Regel pro User lizenziert. Und wenn wir niemanden ausschließen wollen, sondern alle mitnehmen wollen, klappt das nur mit souveränen Lösungen, die eben keine Lizenzierung pro Nase haben, sondern wo ich sage, ich bezahle für eine Software und für einen Support und kümmere mich um den Betrieb selbst. Und das geht zumindest aktuell so Hand in Hand. Und so kann ich auf der einen Seite Souveränität erreichen, Unabhängigkeit erreichen von großen Dienstleistern und damit aber auch letztlich die finanziellen Probleme, die es schafft, sich mit solchen Dienstleistern dann verbandsweit zu betätigen, aus der Welt schaffen.
Mhm. Jetzt ein anderer Blick natürlich auf das Thema könnte ja auch sein, es wird ja aktuell viel diskutiert, auch immer um das Thema kritische Infrastruktur und speziell auch, was Strategien angeht für den Ausfall von Infrastrukturen. Jetzt könnten ja diese digitalen Tools, die ihr jetzt auch ein Stück weit zentralisiert habt oder wo es für zumindest zentrale Ansätze gibt, ja auch durchaus zur kritischen Infrastruktur werden. Habt ihr das auf dem Schirm und wie sorgt ihr auch vielleicht dafür, dass das quasi resilient genug geplant ist und realisiert ist?
Ja, auf dem Schirm haben wir das auf jeden Fall. Also jeder, der das ausblendet, muss sich, glaube ich, fragen, ob er in der Realität angekommen ist. Die Frage von krisensicherer Kommunikation, Ausfallsicherheit, Redundanzen, die stellt sich natürlich an jeder Ecke und an jedem Ende von jeder Diskussion, wird man feststellen, dass man damit nie fertig ist. Die Frage von Ausfallsicherheit, die Frage von Redundanz ist immer auch eine Frage des Geldbeutels, das muss man an der Stelle tatsächlich sagen. Und bei den Dingen, die essentiell sind, und da gehören mit Sicherheit die Verwaltung von Identitäten dazu, wie zum Beispiel die BAK-ID, da gehören entsprechende Dienste dazu, wie der BAK-Chat für die Kommunikation. Da ist es tatsächlich so, dass wir hier auf Dienstleister setzen mit entsprechenden Verträgen und da können wir, glaube ich, so weit aus dem Nähkästchen plaudern, dass beispielsweise, um jetzt halt ein Beispiel hervorzuheben, beim BAK-Chat für die Verfügbarkeit entsprechende Verträge geschlossen worden sind, die in anderen Bereichen von BAK-Infrastruktur nicht ansatzweise eine so hohe Verfügbarkeit garantieren, wie es vielleicht beim BAK-Chat der Fall ist. Also da ist man auf jeden Fall bedacht darauf und es ist auch klar, dass wir an der einen oder anderen Stelle mit Ausfällen rechnen müssen und uns auch Ausfälle im Alltagsgeschäft begleiten werden. Das ist in der Vergangenheit vorgekommen, wird wahrscheinlich auch in der Zukunft vorkommen. Die hundertprozentige Verfügbarkeit gibt es nirgendwo, auch bei keinem anderen Dienstleister. Ich denke, jeder, der behauptet, er hat sowas, belügt sich selber. Uns ist aber auch bewusst, dass wir Dienste haben, das möchte ich an der Stelle auch ein bisschen sensibilisieren, die keine so hohe Serviceerwartung quasi beinhalten. Also wenn jetzt wirklich mal, ich sage jetzt mal, der Worst Case passiert und gewisse Dinge ausfallen, dann sind weniger wichtige Dienste, und das soll jetzt nicht despektierlich gegenüber dem Dienst wirken, wie zum Beispiel dem Dokumentengenerator, natürlich eine der ersten Dinge, die dann nicht mehr funktionieren oder im Zweifelsfall vielleicht auch bewusst heruntergefahren werden, weil wir die halt für das Kerngeschäft an sich nicht zwingend brauchen. Andere Dienste, wie zum Beispiel der BAK-Chat oder die BAK-ID, sind natürlich mit extrem hohen Service-Level versehen, weil wir hier eine sehr, sehr hohe Verfügbarkeit gewährleisten müssen auch gegenüber. Das ist letztlich auch der Auftrag dahinter.
Mhm. Ja, du hattest, genau, das sind die Ausfälle der einen Art, also quasi im täglichen Betrieb. Die anderen Ausfälle sind ja eher so Dinge, dass, wenn man sowas hat wie Eigenentwicklungen, dass es ja oft an einigen wenigen, manchmal sogar einzelnen Personen hängt, dass es da weitergeht und die, wie Olli ja vorhin auch gemeint hat, irgendwie auch mal vielleicht die Organisation verlassen oder vielleicht noch schlimmer, anders abhanden kommen. Wie könnt ihr denn sicherstellen, dass dann auch so Services da bleiben? Oder ist es einfach quasi eingepreist, dass es auch passieren kann, dass es bestimmte Services dann nicht mehr gibt?
Nein, einpreisen, bewusst einpreisen, dass manche Dinge an einzelnen Köpfen hängen, können wir nicht. Also das wäre im Gesamtkontext maximal unverantwortlich. Das ist sicherlich so. In der ehrenamtlichen IT-Gruppe und auch im Hauptamt in der IT wird da starker Wert drauf gelegt, dass Dienste, die zur Verfügung gestellt werden, landesweit für die breite Masse funktionieren, haben wir heute ausreichend quasi beleuchtet, und dann aber auch entsprechend der breiten Masse langfristig zur Verfügung gestellt werden können. So ist es zum Beispiel bei uns so, um ein Beispiel zu nennen, dass jeglicher Quellcode für irgendwelche eigens betriebenen Dienste nicht bei irgendjemand privat exklusiv quasi liegt. Also natürlich hat derjenige, der es entwickelt, den Quellcode bei sich lokal mit auf dem Rechner, weil er muss es ja auch weiterentwickeln, sondern der Ablegeort für die fertige Software an sich ist immer auf entsprechenden BAK-Servern, ist immer in der Hoheit des Bayerischen Roten Kreuzes. Und auch wenn morgen irgendwas passieren würde und die Person dann quasi nicht mehr zur Verfügung steht, steht dem Roten Kreuz mindestens der Quellcode und mindestens ein oder zwei weitere Personen zur Verfügung, die sich damit quasi noch auskennen. Man kann nie vermeiden, dass es mal irgendwie mehrere trifft. Also wir machen jetzt mal ein hochhypothetisches Szenario. Wir sitzen alle ITler im Flugzeug auf dem Weg von Nürnberg nach München, um es jetzt sehr unrealistisch zu gestalten, und dieses Flugzeug stürzt ab. Selbst dann wäre der Fall quasi noch so, dass die Services an sich noch beim Roten Kreuz sind und sich natürlich irgendein anderer IT-versierter Techniker, Dienstleister, Programmierer, EDVler sich darum kümmern könnte, die Sachen weiter zu betreiben. Jetzt ist es natürlich schon unrealistisch oder hoch unrealistisch. Der zweite Punkt, wo wir gucken, dass das Ganze gehärtet ist, dass wir möglichst weit verbreitete Programmiersprachen verwenden. Das geht jetzt schon ziemlich ins Detail. Man kann ja verschiedenste Programmiersprachen jeglicher Couleur quasi verwenden, um Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Und auch da wird geguckt, dass die Programmiersprachen, die State of the Art sind, die entsprechend technisch sicher sind und aber auch entsprechend verbreitet sind, vorwiegend verwendet werden, dass hier eben keine hochspeziellen Dienste, Anwendungen zur Verfügung gestellt werden, die am Ende des Tages weder wartbar noch handelbar sind, wenn, ich sage jetzt mal, der Produktowner das Schiff verlassen sollte, aus welchen Gründen auch immer.
Mhm. Hast du da Beispiele für Programmiersprachen, so für die Nerds unter uns, die jetzt irgendwie schon seit anderthalb Stunden sagen, ich will da endlich mitmachen?
Also unser PDF-Generator und die ganzen Websachen sind in der wohlbekannten PHP-Sprache gebaut. Und die größte selbstgebaute Komponente aktuell der Data Hub ist in Golang geschrieben. Also da gerne offensiv, da fehlt es uns tatsächlich noch an dem einen oder anderen weiteren Kopf für diesen Support. Das sind so die beiden Dinge, die wir hauptsächlich einsetzen, und natürlich JavaScript für die ganzen Webgeschichten. Und was ich auch nochmal anfügen möchte, Stritt hat es schon gesagt, wir setzen da, wo es möglich ist, auf etablierte Open-Source-Projekte, so dass eben kein Truck-Faktor da ist für einzelne Personen. Wir haben es schon mehrfach gesagt, die BRK-ID basiert auf Keycloak. In der Mitte der Broker ist Kafka. Nextcloud ist ein Open-Source-Produkt. Und die Kernprodukte, die letztlich diesen Service bereitstellen, sind Produkte mit einer gewissen Marktdurchdringung und Marktreife, so dass im Worst Case, wenn jetzt keiner mehr Bock hat, das zu machen, oder keiner mehr da ist, das zu machen, oder auch wenn wir mit einem Dienstleister ein Problem bekommen sollten, es möglich ist, auf dem deutschen oder zumindest europäischen Markt Dienstleister zu finden, die den Service übernehmen. Also das war uns bei allen Sachen wichtig, dass wir nicht irgendwie die exotische Superlösung von irgendjemandem privat nehmen. Dieses Problem hatten wir im BRK in den letzten Jahren sehr häufig, dass eben Leute aus dem BRK angefangen haben, Software zu schreiben, damit vielleicht noch eine Firma gemacht haben. Und dann, wenn diese Leute nach 20 Jahren sagen, ich gehe jetzt in Rente, jeder kennt das, unser Veranstaltungskalender vom BRK zum Beispiel, das ist genau so ein Projekt. Das ist mal aus einer Arbeit aus einem BRKler entstanden. Der hat das dann jahrelang mit seiner Softwarefirma gepflegt und hat dann gesagt, jetzt bin ich 70, jetzt habe ich die Nase voll. Und dann steht das BRK da und hat nichts mehr, weil es eine speziell nur für das BRK gebaute Software war. Und das versuchen wir halt zu vermeiden, wo es geht, indem wir einfach Komponenten von der Stange nehmen, für die es sehr einfach ist, Leute zu finden, es nachher auch weiter zu betreiben.
Das heißt, auch so Themen wie Updates und so weiter, das machen die ganzen Dienstleister dann quasi, so wie es vereinbart ist, selbstständig.
Richtig. Für die kritischen Komponenten gibt es Supportverträge mit Dienstleistern, die sich da um Patchmanagement, Backup und den ganzen Kram, der da hinten dran hängt, kümmern. Wie der Stritti sagte, wenn der PDF-Generator halt morgen nicht mehr geht, ja, das ist zwar jetzt bedauerlich, aber deswegen kann das BRK weiterarbeiten. Da gibt es keinen Supportvertrag hinten dran. Ja, wenn der Maxi, der das hauptverantwortlich macht, wieder 4 Wochen im Urlaub ist, da ist halt ein Fehler drin, dann ist halt so. Also wenn natürlich kritische Probleme da sind, fährt jemand das Ding dann runter auf den Server oder guckt sich's an. Aber ich sag mal, bei den Dingen, die sehr ein, ich sag mal, Commodity-Produkt sind, also sprich ein netter Service, mit dem man sich den Alltag erleichtern kann, das wird halt ehrenamtlich betrieben, ohne große Support-Vereinbarungen dahinter. Aber allem, was letztlich für den Alltagsbetrieb wirklich relevant ist, gibt es Support-Verträge, sowohl für die Verfügbarkeit als auch für Backup, Patch-Management und Ähnliches, so dass das schon ordentlich funktioniert.
Sehr gut. Wir biegen auf die Zielgerade ein und es gibt vor den klassischen Abschlussfragen gibt es noch ein paar Fragen, die mich noch im Vorfeld erreicht haben, als ich so in meiner Bubble so ein bisschen rumgefragt habe. Und eine etwas kritischere Frage ist quasi, wenn man sie so lesen will, so verstehe ich sie zumindest mit meinem Rotkreuz-Background, wie gut funktioniert es, die Interessen als Landesbereitschaftsleitung oder stellvertretender Vorsitzender der Landeswasserwacht von der gemeinschaftsübergreifenden Position und den gemeinschaftsübergreifenden Interessen der Steuerungsgruppe zu trennen?
Ich glaube, das funktioniert gut. Jetzt ist es natürlich so, dass man das selber immer am schlechtesten bewerten kann.
ja, ich glaube, das steckt ja auch so ein bisschen in der Frage drin.
Das ist mit Sicherheit, ja.
Genau.
Also beurteilt wird man grundsätzlich von fremd. Das ist auch absolut in Ordnung und steht auch jedem zu. Ich bin der Überzeugung, und das ist auch der heterogenen Besetzung von Steuergruppen geschuldet, dass jeder, der Gehör finden möchte und jeder, der sich einbringen möchte, die Möglichkeit hat. Mhm. Das werden die anderen mit Sicherheit auch bestätigen können. Am Ende sind viele Services, die zusätzlich quasi bereitgestellt werden. Also ich rede jetzt nicht von der BRK-ID und nicht von dem BRK-Chat, sondern explizit zum Beispiel von einem URL-Shortener, von einem PDF-Generator oder sowas, sind es Dinge, die kommen on top. Und die kommen on top von Menschen, die dafür kein Geld bekommen. Das hat der Olli schon kurz erwähnt. Und die das machen in ihrer Freizeit, weil sie da Lust drauf haben. Den kann ich natürlich recht schlecht vorschreiben, pass mal auf, du musst jetzt mehr in dem Bereich machen oder mehr in dem Bereich machen. Die sind aber, das kann, denke ich, jeder bestätigen, der online geht, auch so ausgelegt, dass sie jeder nutzen kann. Am Anfang war das schwieriger, einem Wasserwächter oder einem Bereitschaftler zu erklären, pass mal auf, du machst tolle Arbeit, du programmierst cooles Zeug. Aber das muss jetzt auch noch in JRK-Farbe sein. Das muss jetzt auch noch in Busfarbe und Bergwachtfarbe sein. Zwischenzeitlich würde ich behaupten, dass wir die Personen so weit haben, dass sie das verstanden haben, wie da der Team Spirit ist. Mhm. Und die Grundsatz zusammen oder grundsätzlich kann man, glaube ich, da schon zusammenfassen, dass jeder verstanden hat, dass man gemeinsam mehr schaffen kann. Und wenn man auf der einen Seite vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf sieht, dann steht es jedem offen, sich da auch entsprechend mit zu beteiligen. Am Ende fehlt es in vielen Bereichen an Ideen oder an Konzepten, die dann umgesetzt werden können. Wie gesagt, wir sind relativ gut besetzt seitens Bereitschaften und gut besetzt seitens Wasserwachten und entsprechend fallen bei den Add-ons natürlich auch viele Dinge quasi on top raus. Deswegen mag da vielleicht der Eindruck entstehen. Am Ende des Tages trennen wir da relativ strikt und ich glaube, dass man nicht das Gehör finden würde oder dass man sich nicht abgeholt fühlt, ist vielleicht ein bisschen dahingehend geschuldet, dass halt bei den Add-ons an der einen oder anderen Stelle näher dazu kommt oder mehr entstanden ist, als es aber auch die Vorgabe war. Weil eine Sache muss man an der Stelle tatsächlich definieren. Einen Olli oder einen Stritti, die stehen nicht da zu sagen, wir brauchen jetzt ehrenamtliche Kapazität aus dem Verband, um die Bereitschaften nach vorne zu bringen oder die Wasserwachten nach vorne zu bringen, sondern wir stehen noch als IT Steuergruppensprecher da, um die grundsätzliche IT für alle Gemeinschaften nach vorne zu bringen. Mhm. Im zweiten Leben als Landesbereitschaftsleiter, da bin ich für die Bereitschaften da. Im zweiten Leben als stellvertretender Vorsitzender ist der Olli für die Wasserwachten da. Aber im Bereich der EDV, im Bereich der IT, explizit auch bezogen auf die Themen, die abgestimmt werden müssen, da denken wir immer das Große und Ganze. Und am Ende des Tages gibt uns, glaube ich, der ein oder andere Dienst, den jeder draußen nutzen kann, wo jeder eingeladen ist, ihn zu nutzen, da auch recht, dass da jeder die Möglichkeit hat, draufzugehen, egal welcher Gemeinschaft, egal welcher Gliederung, welcher Ebene er angehört, es muss für alle da sein. Mhm.
Gibt es etwas, was ihr rückblickend anders angehen würdet, jetzt so mit Blick auf quasi das zurückliegende, die zurückliegende Umsetzung?
Na, es gibt mit Sicherheit Dinge, die besser hätten laufen können. Es gibt Dinge, bei denen wusste man, dass es nicht gut läuft. Nicht gut klingt jetzt sehr negativ, bei denen wusste man, dass wir ein hohes Erwartungspotenzial quasi haben, bei denen wir wussten, dass gewisse Informationen an manchen Stellen nicht rauskommen. Und es gibt natürlich Dinge, die auch uns an manchen Stellen nicht ganz bewusst sind und waren, bei denen man nachsteuern kann. In der Retroperspektiven-Betrachtung ist man immer schlauer als im Vornherein. Kleines Beispiel. Wir gehen alle davon aus, dass Mitarbeiternummern im Hauptamt grundsätzlich mit einem dreistelligen Präfix ausgestattet sind. Also unsere typischen Kreisverbandsnummern, wie wir sie kennen, von 000 Landesgeschäftsstelle bis hin zur letzten Kreisverbandsnummer in Unterfranken mit einer 5 beginnend. Jetzt stellt sich aber raus, dass in der Personalverwaltung auch zweistellige Präfixe vorhanden sind. Dann ist es ein Zustand, wo ein Mitarbeiter in die missliche Lage versetzt, dass seine BAK-ID nicht aktivierbar ist. Das stört uns natürlich massiv. Klar, man würde es anders machen. Anderes Ding, Verbandskommunikation. Über welchen Weg erreichen wir unsere Mitglieder wie? Wir hatten es am Anfang kurz davon gesprochen. Das zweite Wort ist eigentlich schon eins zu viel. Wie transportiere ich in einem Wort die gesamte Information? Wie erreiche ich die Personen, die Information erreichen soll? Wie kann ich gewährleisten, dass dazwischen keine Personen sind, die Informationen mehr filtern, als es vielleicht dem Zweck dient? Das sind alles Dinge, die man in der entsprechenden Größenordnung zwar berücksichtigen muss, aber ich glaube, in der Facettenvielfalt, wie sie uns dann die letzten 1,5, 2 Jahre begegnet sind, nicht kalkulierbar sind und waren, auch für Menschen, die den Verband relativ gut kennen. Eins ist uns wichtig, von schon immer gewesen, von Anfang an bis heute, wir möchten möglichst transparent sein. Deswegen sind alle unsere Informationen auch im IMS grundsätzlich für alle zur Verfügung gestellt und es gibt da keinerlei Einschränkungen. Und das ist mit Sicherheit so ein Punkt, den würde ich in der Vergangenheit, wenn ich nochmal beginnen würde, noch intensiver angehen. Wie können wir Informationen im Verband streuen? Mit dem Wissen, es wird trotzdem die Situation geben, dass es beim einen oder anderen nicht ankommt. Aber ich glaube, summa summarum können wir zufrieden sein mit dem, was in der Kürze der Zeit erreicht ist, wenn wir uns das ein oder andere Projekt angucken, was in der Vergangenheit in der Größenordnung stattgefunden hat.
Mhm. Olli, gibt es irgendwas, was du ergänzen kannst? Gibt es irgendwas, was du rückblickend anders machen würdest?
Ich hätte früher anfangen sollen. Das ist das Einzige. Nein, tatsächlich in den Rahmenbedingungen, die da sind, glaube ich, wie der Stritti sagt, man hätte sicherlich an dem einen oder anderen Eck was anders machen können, was vielleicht besser funktioniert hätte. Aber nein, sagen wir mal, wir lernen jeden Tag, was im BAK funktioniert, was nicht funktioniert. Und klar, wenn man jetzt diese Sachen aufschreibt, die nicht funktioniert haben, um die durch andere Themen dann zu ersetzen, hätte man vielleicht sich den einen oder anderen Bogen gespart, das eine oder andere blaue Auge gespart. Aber das sind jetzt keine grundsätzlichen Dinge, wo ich sage mit, nein, wir hätten es ganz anders gemacht. Der Weg, den wir gegangen sind, war, glaube ich, genau der richtige. Wir hätten noch mehr Leute versuchen müssen mitzunehmen. Das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich dem Schritt hier zustimme. Aber ansonsten, nein. Es ist, glaube ich, mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben und dem Verband, so wie er heute existiert, nicht möglich, es anders zu tun. Und deswegen habe ich auch, kann ich auch nicht sagen, mit das war völliger Blödsinn oder das hätten wir völlig anders machen müssen.
Okay. Ja, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, Folge 2 von 7 gute Gründe drehte sich ja schon irgendwie um das Thema digitales Rotes Kreuz. Und da waren ja ein paar Punkte, die ich mir gewünscht habe. Und ich muss sagen, die habt ihr erfüllt mit diesem Vorhaben. Ich bin happy. Ich gehe auch mit dir mit, Olli, wenn du sagst, naja, das ist zu spät. Ja, natürlich. Aber ich glaube, alle, die sich irgendwie mit IT beschäftigen und wissen, was da auch schon vor 10, 20 Jahren möglich war, denen ging das wahrscheinlich alles nicht zu schnell. Gleichzeitig wissen wir aber auch, wir drei, aber auch unsere ZuhörerInnen, wie komplex auch die föderal aufgebaute Körperschaft Bayerisches Rotes Kreuz ist und sein kann. Deswegen an der Stelle, bevor ich jetzt zu den letzten Abschlussfragen komme, erstmal von mir jetzt auch als ganz normaler Rotkreuzler, herzlichen Dank für euer Engagement, weil ich glaube, wir haben etwas, was uns lange gefehlt hat und gerade auch der Chat, über den ich jetzt relativ komplikationsfrei Leute erreichen kann und kein WhatsApp brauche und kein Signal brauche und kein Threema brauche und keine Telefonnummer brauche, sondern Rotkreuzlerinnen erreichen kann, wenn ich sie erreichen will. Das ist schon ein Meilenstein und die BRK-ID so als zentrales Konzept dahinter für die Rotkreuz-Identität quasi, die digitale, auf jeden Fall auch. Jetzt am Schluss, gibt es irgendwas, was ich noch vergessen habe, worüber wir sprechen sollten? Stritti.
Jein, ein Thema habe ich noch. Ich möchte davor aber noch ganz kurz was zu dem Dank sagen. Ich möchte jetzt mal stellvertretend für alle anderen Kollegen, A in der IT-Steuergruppe Ehrenamt, als auch draußen an den Schreibtischen der Kreisgeschäftsführer, Bezirksgeschäftsführer, der Landesgeschäftsführer, die wir die letzten Jahre begleiten durften, Danke sagen, weil die Leistung, die letzten Endes die BRK-ID auf die Straße gebracht hat, die hängt mit Sicherheit nicht an dem Oliver Welter und mit Sicherheit nicht an dem Stefan Strittmatter. Da bin ich mir zu 100% sicher. Die Situation, den Standpunkt, den wir jetzt halt heute hier haben, das ist eine Gemeinschaftsleistung von allen, von jeder einzelnen Gemeinschaft, die in der IT-Steuergruppe entsprechend vertreten ist, von dem Jugendrotkreuz, von einer Wohlfahrt- und Sozialarbeit, von der Bergwacht, von den Wasserwachten, von den Bereitschaften, genauso wie im Hauptamt letzten Endes auch. Und jetzt uns zwei dafür Danke zu sagen, finde ich an der Stelle ein bisschen falsch. Nur so viel, ich glaube, der Dank gebührt den Leuten, die sich ehrenamtlich hinsetzen und irgendwas tun. Und das sind nicht nur zwei. Wir werden da immer am Ende des Tages irgendwie neben Schreiben erwähnt, weil es halt irgendwie einen Ansprechpartner gibt. Am Ende des Tages hält dieses riesengroße Rad tatsächlich nur am Laufen die ganzen vielen anderen Mitglieder, die letzten Endes da auch mit beteiligt sind und Mitarbeiter, muss man an der Stelle auch ganz explizit sagen. Zu ergänzen habe ich noch eine Bitte oder ja, einen Punkt, und zwar stellen wir fest, dass an vielen Punkten die Mitglieder und die Mitarbeiter nicht den Nutzen davon tragen, den sie haben könnten. Und das ist zurückzuführen auf einen Punkt, und zwar Datenpflege. Das haben wir heute nochmal so ein bisschen ausgeklammert gehabt. Das ist auch ein unangenehmer Punkt, muss man an der Stelle tatsächlich vielleicht so sagen.
In der Tat.
Das ist auch nicht verwerflich, muss man vielleicht vorne wegnehmen. Wir machen die Dinge, die uns weiterbringen. Und ich habe es anfangs gesagt, und da bin ich auch der Überzeugung, wir sind da, um Menschen zu helfen und nicht da, um irgendwelche IT-Systeme zu füttern oder irgendwas zu machen, dass wir es halt gemacht haben, weil es irgendeiner will. Manche Dinge braucht es aber einfach. Und beim Thema Datenpflege ist es tatsächlich so, wenn wir uns nicht an landesweite Vorgaben halten, uns nicht an die landesweiten Systeme halten oder die Datenqualität am Ende des Tages nicht so überzeugend ist, wie sie angenommen wurde, dann ist das was, was unmittelbare Auswirkungen auf unsere Mitglieder, auf unsere Mitarbeiter hat und das die vielleicht mehr frustriert, als es uns A bewusst ist und B sein sollte. Deswegen hier nochmal der Aufruf an alle Personen, da draußen, an alle unsere Leitungskräfte, sowohl im Haupt- als auch im Ehrenamt, schaut bitte, dass die Datenpflege an den Stellen so korrekt ist, dass unsere Mitglieder arbeiten. Wir kämpfen tagtäglich darum, mit all den Personen, die ich erwähnt hatte, dass wir das an möglichst wenig Stellen parallel machen müssen. Aber wir müssen es tatsächlich an den Quellsystemen tun. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal kurz betonen, wir gucken hier tatsächlich, dass wir hier keinerlei Eingriffe in die Bereiche der Kreisverbände quasi machen, dass wir da keinerlei Eingriffe in die Datenhoheit haben. Wir stellen am Ende des Tages eine automatisierte Plattform zur Verfügung, die mit euren Daten funktioniert, die eure Mitglieder und euch quasi weiterbringt. Deswegen hier der Aufruf, schaut euch bitte die Datenqualität in den Systemen entsprechend an, wenn ihr zuständige Leitungskräfte seid, dass wir alle einen entsprechenden Nutzen davon haben.
Jetzt so aus dem bisherigen Gesprächsverlauf, Olli, gibt es irgendwas, was dir wichtig ist oder was wir vergessen haben, worüber wir unbedingt noch sprechen sollten?
So vieles, aber das würde jetzt den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Mir wäre wichtig nochmal, was wir jetzt schon mehrfach gesagt haben. Wir sind offen für jeden, der uns hier helfen möchte. Also wenn ihr draußen irgendwie IT betreibt für euren Kreisverband, für eine Gemeinschaft und sagt, das wäre doch eine tolle Idee, wenn wir das auf bayernweite Ebene stellen können oder ich möchte was integrieren, ich möchte helfen, ich möchte Support-Tickets beantworten, es gibt ja auch solche Leute, meldet euch einfach bei uns. Am besten geht einfach in das Ticketsystem, macht ein Ticket auf, sagt, hey, ich bin der und der und ich möchte das und das machen und dann melden wir uns bei euch und ja, das wäre das, was mir am allerwichtigsten wäre.
So, Olli, genau, was ist denn dein schönstes Rotkreuz-Erlebnis?
Mein schönstes Rotkreuz-Erlebnis?
Das fragen wir alle Gäste.
Das ist sehr schwer.
Ja.
Mit über 35 Jahren diesem Verband gibt es das nicht.
Aber vielleicht fällt dir irgendwas ein, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist.
Tatsächlich, das Leben ist jeden Tag spannend in diesem Verband und nein, es gibt keins, das ich herausheben könnte.
Okay, aber das ist ja auch eine Antwort. Dann ist jeden Tag dein schönstes Rotkreuz-Erlebnis. Und die allerletzte Abschlussfrage an dich. Hast du Tipps für RotkreuzlerInnen, die neu im Roten Kreuz sind?
Bei der BRK die registrieren?
Das passiert ja automatisch, habe ich gelernt.
Die neu im Roten Kreuz sind. Dieser Verband hat viele Facetten und dieser Verband ist ein Querschnitt der Gesellschaft. Und leider trifft man auch in diesem Verband mal auf Leute, die nicht so gut drauf sind, aber auch sehr viele Leute, die mit sehr viel Engagement dabei sind. Und ich wünsche mir einfach von jedem, dass er die positiven Dinge dieses Verbands rausstellt und sagt, wo kann ich denn dazu beitragen, diesen Verband nach vorne zu bringen? Weil das hilft uns allen. Leute, die einem erklären, warum Dinge nicht funktionieren, habe ich in meinem Alltag genug und die bringen uns im BRK nicht weiter. Und deswegen wünsche ich mir von jedem Rotkreuzer, der neu dazukommt, überlegt euch, warum ihr dazugekommen seid und lasst euch von diesem Plan nicht abbringen und tut was, dass dieser Verband einfach besser den Menschen helfen kann und engagiert euch da, wo es euch Spaß macht und wenn euch jemand blöd kommt, naja, das ist halt so.
Gut, dann auch an dich die Frage, was war denn dein schönstes Rotkreuz-Erlebnis?
Ein explizites Rotkreuz-Erlebnis kann ich, glaube ich, so gar nicht rausstellen. Es gibt gewisse Momente, die erlebe ich freudiger als gewisse andere Momente. Das ist ganz normal. Das ist im Rotkreuz-Leben, glaube ich, auch normal. Was mich immer besonders begeistert, sind die Momente, in denen man merkt, dass die Motivation tatsächlich in Engagement endet. Dass die Helfer draußen mit Überzeugung und mit Freude das tun, was ihnen Spaß macht. Und das sind Dinge, die spürt man, wenn man darauf achtet, relativ häufig. Da bin ich immer ganz gern stiller Beobachter und freue mich dann eigentlich so ins Geheime. Das ist nicht ganz so offensichtlich bei mir. Aber wenn ich merke, dass die Menschen Spaß dran haben, zu helfen und dass Dinge ankommen tatsächlich, dann ist das eigentlich für mich das, was mir Spaß macht und was mich tagtäglich motiviert.
Dann letzte Frage an dich. Hast du Tipps für RotkreuzlerInnen, die neu im Roten Kreuz sind?
Ja, ihr müsst euch nicht verstellen im Roten Kreuz, sondern wir haben für jeden einen Platz. Für jeden einen Platz bedeutet auch, dass wir sehr heterogen aufgestellt sind. das wir alle mitnehmen und dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle, genau wie es im wahren Leben auch ist, nicht so zu hundertprozentigen Begeisterung führt, wie man sich vielleicht vorgestellt hat. Wichtig ist, hinterfragt Dinge. Regeln sind nicht alle doof, auch wenn es vielleicht so aussieht. Fast immer steckt irgendwie was dahinter. Versucht zu verstehen, was dahinter steckt, weil wenn man verstanden hat, was der Hintergrund von irgendwelchen vielleicht sinnbefreiten Regelungen sind oder was dahinter steckt, wieso wir manche Dinge so machen, wie wir sie tun, dann kann man es in der Regel auch besser verstehen und hat mehr Freude daran. Und wenn es Dinge gibt, die tatsächlich sinnbefreit sind, dann sagt die. Sagt die offen, sichtlich, ohne dass wir Frust verbreiten. Manche Sachen sind tatsächlich aus Betriebsblindheit so. Und ich glaube, da gibt es keinen, der euch irgendwie verübel nehmen würde, wenn wir irgendwie eine Verbesserung für alle schaffen können. Wichtig ist, dass wir unser Hobby, da spreche ich jetzt halt für die Ehrenamtlichen, und unseren Beruf, da spreche ich für die Hauptamtlichen, mit Freude ausführen können, weil das ist letzten Endes die Motivation, der Antrieb, unsere Rotkreuzarbeit zu machen. Hm.
Vielen Dank. Vielen Dank an dich, Stritti. Vielen Dank an dich, Olli, dass ihr heute Rede und Antwort gestanden habt und uns einen Einblick gegeben habt in das Ganze drumherum um BHK-ID und alles, was dranhängt. Das ist wahnsinnig spannend. Ich hätte noch tausend andere Sachen, aber vielleicht müssen wir die auch einfach mal wann anders in einem anderen Kontext und vielleicht zu einem spezifischen Thema irgendwo mal einen Deep Dive reinmachen oder so mal wieder drüber sprechen. Vielen Dank, dass ihr heute zu Gast wart bei 7 gute Gründe.
Vielen Dank dir.
So. Und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen Gästinnen findet ihr auf der Webseite unter 7gutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder auch mit dem Wort 7gutegründe.de. Ansonsten freuen wir uns immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Schreibt uns einfach eine Mail an 7gutegründe@insohr.de. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.